Der Chris, der war letzte Woche hier beim Arbeiten und der war wieder so langsam. Das ist so richtig nervig.
Behind Board Games, der Podcast hinter den Kulissen des Brettspielhobbys mit Christian und Chris.
Moin, Servus, Grüezi miteinander und hallo. Ihr seid bei Behind Board Games. Ich bin Christian und ebenfalls mit dabei ist mein geliebter Freund und Co-Host Chris. Moin nach Hamburg.
Hey, hey.
Und außerdem haben wir wieder einen Gast und zwar jemanden, den wir schon mal hatten. Wie langweilig, ne? Nein, wir haben den wunderbaren Sascha Rudolf hier, Geschäftsführer, Inhaber, alles Mögliche des Brettspielversandhandels. Übrigens inzwischen auch mit angeschlossenem Ladengeschäft. Habe ich vielleicht auch ein, zweimal erwähnt in den letzten Episoden. Spieletastisch.de. Hallo Sascha, guten Morgen, schön, dass du da bist.
Hallo.
Ja, das charakteristische Hallo. Übrigens, wenn ihr mal nach Schöneich kommt, in den Spieletastischladen, dann seht ihr vor dem Eingang ein Saschas Comic-Konterfei mit einem riesigen Hallo-Schild. Sascha, ist das nicht ein bisschen narzisstisch, sowas von sich über den Laden zu machen?
Ich bin da total unbeteiligt. Ich habe nur gesagt, wir brauchen Schilder, das sind die Maße. Habe das meiner Schwester hingegeben und die hat dann angefangen zu basteln.
Ja, wenn das keine echte Schwesterliebe ist, dass sie ihren eigenen Bruder riesengroß übers Ladengeschäft hängt.
Glaube, man erkennt es auch. Also es könnte theoretisch jeder sein. Es ist ja nur eine Comicfigur.
Ja, es hat schon diesen charakteristischen Drei-Tage-Bart und die Frisur und dieses Schild mit dem Hallo drauf. Ich finde schon, dass man mich erkennen kann. So, jetzt müssen wir mal kurz sagen, worüber wir heute reden. Und zwar reden wir heute über das Spiel des Jahres. Jetzt ist es noch gar nicht verliehen worden im Jahre 2025. Das heißt, was machen wir? Das berühmte Orakeln. Das macht man ja gerne so in unserer kleinen Bubble. Wir haben gedacht, wir haben auch Lust auf so eine Episode. Und deswegen machen wir die halt einfach. Am 20. Mai 2025 um 16 Uhr werden die Nominierten zum Spiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres und ich glaube diesmal auch Kinderspiel des Jahres an einem Tag verkündet. Und dann ist, glaube ich, ich überlege gerade, 2 Monate später im Juli ist die Preisverleihung. Und wir haben uns gedacht, wir möchten ein bisschen unsere Tipps abgeben, was denn wahrscheinlich nominiert wird und was jeweils auch gewinnt. Allerdings werden wir die Kinderspiele ausklammern, weil Chris und ich da, glaube ich, nicht ganz so fit sind. Genau, er schüttelt den Kopf. Sascha, bei dir, hättest du das theoretisch gekonnt? Wir machen es nicht, aber kennst du dich mit Kinderspielen aus? Du hast ja eine kleine Tochter, ne?
Ja, also ich spiele schon oder wir spielen auch hier im Laden öfters mal Kinderspiele. Es kommt schon vor, aber ich habe mich bisher immer wahnsinnig schwer getan, weil da gibt es eine Riesenauswahl. Und da irgendwie zu sagen, das oder das, hätte ich, glaube ich, bisher nie geschafft. Also es gab vielleicht mal so ein Quacks und Co., was man vielleicht so ein bisschen auf dem Schirm hatte, aber halt auch als normaler Brettspieler oder als Familienspieler. Aber alles andere waren für mich tatsächlich eher Überraschungen.
Ja, ich glaube, da braucht man dann wirklich, so wie die Kinderspiel des Jahres-Jury, auch Kindergruppen, um zu sehen, wie die, wenn die alleine zusammenspielen, ganz viele verschiedene Kinder, wie die damit zurechtkommen. Ja, reden wir heute auf jeden Fall nicht drüber, aber Kennerspiel des Jahres und Spiel des Jahres reden wir drüber. Das Ding ist aber, nicht nur wir drei werden tippen, sondern wir haben jede Menge Freunde, Bekannte, was auch immer gefragt, so aus der Branche, natürlich jetzt nicht irgendwen, sondern eben Leute aus der Branche. Und die haben uns Beiträge eingesendet und die werde ich nach und nach einspielen. Ich glaube, es sind 15 Stück. Chris war schon ein bisschen überrascht, wie viele es dann am Ende geworden sind. Ich habe auch deutlich mehr angefragt, aber ich bin mit 15 super happy. Ich möchte mich schon mal ganz herzlich bedanken bei allen, die einen Beitrag eingesendet haben. So, wir legen jetzt aber erstmal los. Sascha, wie sieht's denn aus? Wie schwer ist es dir denn überhaupt gefallen, diese Liste für heute zusammenzustellen?
Also, es ist schon schwierig. Also, es ist einfach so, dass meine Liste, glaube ich, also ich wurde ja gebeten, drei Titel zu nennen oder jetzt mir drei Titel auszusuchen. Und ich glaube, die Liste waren eher knapp 10 Spiele jeweils, die man hätte nennen können. Es gibt halt doch viele neue Titel, eine große Varianz. Es gibt die Partyspiele, es gibt kleine Spiele, es gibt große Spiele, Familienspiele. Also, ja. Ist schon schwierig, sich jetzt da auf drei festzulegen, finde ich.
Chris, wie sieht's bei dir aus? Ist es dir genauso schwer gefallen?
Ja, also ich muss dazu sagen, ich hatte eher so ein bisschen das Problem mit der Kategorisierung, weil mir, obwohl ich den Spiel des Jahres, die Spiel des Jahresverleihung jetzt schon seit Jahren halt verfolge und halt seitdem ich im Büffel und Zucker arbeite, eigentlich auch Teil dieser ganzen, ja, was wird's denn, Maschinerie bin, fällt es mir immer wieder schwer zu sagen, was ist was. Also, was ist Spiel des Jahres? Was ist Kennerspiel des Jahres? Und ihr werdet es später auch merken, ich werde wahrscheinlich eine Kontroverse aufmachen, was ich wo nominiert oder wo ich denke, dass es nominiert werden könnte, habe, weil ich das halt irgendwie vielleicht auch ein bisschen sehr intransparent finde, um zu wissen, was jetzt genau die Bedingungen sind. Klar, für uns ist alle, glaube ich, bewusst, dass Spiel des Jahres irgendwie so dieser Einstiegspreis ist im Sinne von, ja, wie kriegt man denn Leute an einen Brettspieltisch? Wie kriegt man die breite Masse an den Brettspieltisch? Und das Kennerspiel des Jahres dann halt quasi die Schippe da drüber ist. Aber trotzdem fand ich in den letzten Jahren auch deutlich Entscheidungen, die in die eine oder andere Richtung gingen, so inkonsistent, dass ich für mich selbst nicht sagen kann, was jetzt was ist. Aber ja, vielleicht sind wir da nicht besser als die Jury. Also was das angeht. Aber du, Sascha, ich habe noch eine, also du hast ja gerade schon gesagt, dir fiel das gar nicht so leicht. Und dabei ist mir so ein bisschen eingefallen, dass wir das ja jetzt, also jeder macht das ja für sich so ein bisschen. Jeder, der in der Branche tätig ist, überlegt ein bisschen und sagt, ja, das könnte was werden, das könnte der nächste neue Hit werden. Und wir wissen ja, dass du als langjähriger Experte auf dem Gebiet des Brettspielhandels ein gutes Händchen hast für sowas. Wie sieht's denn da bei dir mit Preisträger, naja, nicht quasi der Blick in die Glaskugel bezüglich Preisträgern aus der letzten Jahre?
Ja, also klar, man rätselt schon immer ein bisschen mit. Man versucht es auch ein bisschen voraus zu orakeln, weil für mich jetzt als Fachhändler ist so diese Zeit, sage ich mal, zwischen Nominierung und Verleihung des Spiels eigentlich so die wichtigste in diesem Zeitraum. Das heißt, oftmals deuten sich bei mir schon so Titel so ein bisschen an, einfach anhand der Verkäufe auch, dass man auch ein bisschen sieht, auch ein bisschen hört, was ist gerade viel im Gespräch und man sieht es an manchen Verkäufen halt auch, dass das schon ein Titel sein könnte, der für diese ganze Sache funktioniert. Und was ich dann immer noch versuche, ist kurz vorher eben versuchen zu erraten, welche Spiele denn auch nominiert werden könnten, weil diese Nachfrage nach der Nominierung doch nochmal deutlich steigt. Das betrifft aber in erster Linie halt auch Brettspieler, weil ich sag mal, für die normalen Leute, die sich jetzt nicht permanent mit Brettspielen und Spielen beschäftigen, taucht der Preis eigentlich erst auf mit Verleihung. Das heißt, dann stehen die Sachen oder kommen sogar in der Tagesschau oder sie stehen im Spiegel oder sie stehen hier und dort. Dann kennt die Masse der Person eigentlich auch erst die Gewinner. Aber bei den Personen, die sich halt so ein bisschen damit beschäftigen, die dann halt tatsächlich auch diese Nominierungen sich anschauen, da bestellen halt dann doch noch viele oder kaufen viele in diesem Zeitraum nach der Nominierung, weil sie sagen, oh, das ist jetzt nominiert, das möchte ich doch gerne mal ausprobieren. Und da wird viel bestellt. Und oftmals sind diese Titel halt auch dann bei den Verlagen sofort ausverkauft in dem Moment. Das heißt, eigentlich muss ich noch kurz vorher bestellen und hoffen, dass ich da noch was bekomme. Und dann wiederum hoffen, dass diese Spiele auch entsprechend nachher auf der Liste auftauchen. Und das ist so mein persönliches Orakeln als Fachhändler, sag ich mal.
Ja, am besten bestellst du einfach alle Spiele nochmal, die wir heute nennen und auch alle unsere Gastbeiträge. Es werden aber ein paar mehr werden.
Ja. Können wir da vielleicht Wünsche äußern, was er bestellen darf? Also wir können das ja erweitern auf internationale Spiele.
Genau, du nennst einfach drei Nominierte, die völlig unrealistisch sind und es nur auf Englisch gibt, einfach weil du sie haben willst und es sie gerade noch nicht bei Spieletastisch gibt, ne?
Richtig, genau.
So, ich würde aber vorschlagen, wir legen mal los, weil wir haben heute einiges vor. Ich habe heute Next Level Challenge, weil ich mich die ganze Zeit selber wiederhöre und ich muss mich furchtbar konzentrieren, heute klare Sätze zu reden, weil ich sie dann wieder über meine Kopfhörer höre und es irgendwie nicht ausschaltbar ist. So, erstmal die eigenen Gedanken dazu. Stimmt, da war ich. Bei mir war es auch so, mich hat ja keiner gefragt. Ich werde da auch nicht immer draus schlau. Witzigerweise ist letztens dieser American Tabletop Award verliehen worden und Captain Flip hat den auch gewonnen, also einen davon. Wenn ihr den Award nicht kennt, das macht nichts. Der sieht aus wie so ein Prüfsiegel für Messinstrumente oder sowas in der Art. Und da gibt's vier Kategorien und Captain Flip hat eine Kategorie gewonnen, die hieß, glaube ich, Early Gamers oder so. Also ich würde sagen, es klingt nach Kinderspiel. Und da hätte ich es zum Beispiel auch eher gesehen. Und dennoch ist es bei uns ja nominiert geworden zum Spiel des Jahres. Aber es gibt natürlich immer verschiedene Meinungen. So, dann fangen wir an. Die Folge läuft heute so ab. Wir werden erst einen Tipp geben, und zwar reihum. Wir werden da jeweils kurz drüber reden. Und es geht erstmal um das Kennerspiel des Jahres. Ich werde, wenn wir alle drei fertig sind mit unserem ersten Tipp zum Kennerspiel des Jahres, schon mal ein, zwei Beiträge einspielen. In den Beiträgen sind alle Titel genannt, weil ich konnte das jetzt nicht nochmal aufsplitten. Das wäre ein bisschen irre geworden. Das heißt, die Leute sagen ihre Kennerspiele und ihre Spiel des Jahres-Kandidaten. Und ich habe auch nicht festgelegt, welche ich zuerst nenne. Das heißt, wir beginnen jetzt erstmal mit dem ersten Tipp. Ich gebe das Wort natürlich an unseren Gast. Sascha, was ist denn dein erster Tipp fürs Kennerspiel des Jahres? Und ich sage gleich dazu, Chris und ich wissen auch von nichts.
Ja, also ich sag mal so, ich habe mir die Tipps, also ich habe jetzt vielleicht ein paar Sachen ausgewählt, die ich jetzt vielleicht noch nicht mal unbedingt ganz vorne sehen würde. Teilweise vielleicht schon, aber ich wollte halt einfach auch ein paar Titel einfach genannt haben, weil ich finde, die können die Kategorie rein. Ich würde gerne einfach ein bisschen darüber sprechen, natürlich auch eure Meinung dazu hören. Deswegen habe ich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt die ganz offensichtlichsten jetzt für mich ausgewählt tatsächlich, sondern eher so ein bisschen daneben ausgewählt. Und ich würde jetzt einfach mal starten mit Kauri. Von Koala Spiele jetzt auf Deutsch gebracht, ist ein asymmetrisches Spiel, spielt auf Neuseeland, einer spielt die Maori, einer spielt den Engländer, einer spielt die Possums und einer spielt die Kiwi und hat so ganz andere Funktionen jeweils, hat richtig schönes Material dabei, schöne Holzfiguren, Bäumchen, die überall stehen auf diesen Gebieten und ist von der Mechanik relativ einfach. Man hat eben 9 Karten in so einem Deck drin, die auch quasi in jeder Phase ausgespielt werden. Also 8 Karten davon spielt man aus. Man spielt eine als Aktion und eine als Initiativwert davon und kommt dann so in der Reihenfolge eben auch entsprechend nachher dran und ist, wie gesagt, mechanisch gar nicht kompliziert. Natürlich durch das Asymmetrische, aber doch eher in diesem Kennerspielbereich aufgehoben, meiner Meinung nach. Und habe ich jetzt extra auch nochmal ausprobiert, weil es läuft bei uns eben sehr gut. Ich wollte es extra auch jetzt nochmal gespielt haben und hat mir auch wirklich gut gefallen. Also es ist ein schönes Spiel, wenn man gerade in dieses asymmetrische Thema vielleicht auch mal neu einsteigt. Einfach, trotzdem noch einfach der Einstieg und deswegen habe ich das ausgewählt.
Ich hatte kurz die Sorge, als du angekündigt hast, du wirst vielleicht unkonventionelle Titel nennen, dass du deine Ladenhüter loswerden willst oder so, Sascha. Aber wenn du schon sagst, Kauri läuft ja gut. Chris, hast du Kauri gespielt? Kennst du das überhaupt?
Also jeder, der mich jetzt gerade im Video gesehen hätte, hätte geguckt wie so Ochs vorm Berge. Nein, ich habe von dem Spiel vorher, also ich habe den Namen schon mal gehört und ich habe jetzt auch das Cover erkannt. Also ich habe es schon mal gesehen, aber ich hatte mich damit noch gar nicht befasst. Spannend, habe ich gar nicht auf dem Schirm, kann ich nichts wirklich zu sagen. Aber es klingt spannend, so wie Sascha es gerade beschrieben hat. Vor allem als so Einstieg in die Asymmetrie in Brettspielen, dass jeder so ein bisschen eigene Regeln hat, eigene Sachen, die er gut machen kann und einige, die man halt vielleicht nicht so gut kann wie jemand anders. Hast du schon gesehen, gehört, gespielt?
Also ja, gesehen. Ich kenne vielleicht sogar noch ein bisschen mehr von den aktuellen Titeln, wie du, was ja einfach an Spieletastisch liegt. Das ist ja von Koala Spiele, auf Deutsch zumindest, ein neuer, ganz kleiner deutscher Verlag. Ich kann zu dem Spiel nichts sagen. Ich habe es nicht gespielt. Ich weiß, dass Sascha sich selber ein Exemplar kaufen wollte, um es mal anzuspielen und das offenbar auch geschafft hat. Es sieht sehr hübsch aus und ich bin sehr gespannt, ob das noch jemand nennt. Also ich glaube, es wäre auf jeden Fall eher so ein Insider-Tipp. Aber ich glaube, es ist rechtzeitig gekommen, um in dem Zeitraum nominiert werden zu können. Ich bin gespannt, aber kann dazu nichts sagen. Mensch, Chris, was ist denn dein erster Tipp?
Fürs Kennerspiel. Ich bin da ein bisschen mainstreamiger unterwegs. Ich habe nämlich als ersten Tipp Seti von Czech Games, beziehungsweise im Deutschen von Heidelbeer. Wir haben schon mal drüber geredet. Wir werden auch ganz sicher noch mal in einer Zweierfolge drüber reden, weil wir es beide gespielt haben. Ich habe es jetzt gerade wieder gespielt und habe gemerkt, wie viel Spaß es mir einfach macht. Und ich halte es von der Komplexität her auch deutlich als Kennerspiel und nicht noch mehr darüber. Also es fordert schon natürlich ein taktisches Verständnis, aber meine Mitspielerin meinte auch, naja, also so schwierig ist es dann halt doch nicht. Also vor allem, wenn du Kennerspiele kennst, dann ist die Einstiegshürde nicht so hoch. Das gut zu spielen ist dann natürlich eine andere Frage. Worum geht's grob? Ja, man erkundet quasi den Weltraum nach extraterrestrisches Leben, indem man Aktionen wählt. Man hat immer so 7 Möglichkeiten, die man machen kann. Man kann zum Beispiel eine Sonde ins All schicken. Und man hat halt so eine Art Sonnensystem, was wirklich aus Planeten besteht und was sich auch faktisch dreht. Also was durch Aktionen ausgelöst wird, dass sich die Position der Planeten und auch der Position der Asteroidengürtel und anderer Flächen quasi verändert. Und dann verändert sich natürlich auch die Position der eigenen ausgesendeten Sonden. Dann versucht man halt auf Planeten zu landen oder diese zu umkreisen. Dafür kriegt man Punkte. Und mit jeder Aktion, die man in der Art und Weise macht, kriegt man Informationen über Alien-Rassen. Es spielen immer 2 mit, 5 sind in der Box enthalten. Und die machen das Spiel dann nochmal deutlich interessanter, wenn man die entdeckt hat. Das passiert in einem gewissen Zeitpunkt im Spielverlauf. Und das führt dazu, dass da dann halt der Wiederspielwert auch unfassbar groß ist. Also uns beiden hat es ja sehr gut gefallen, Christian und mir. Ich weiß nicht, Sascha, hast du SETI schon gespielt?
Ich habe SETI auch schon gespielt, allerdings bisher nur eine Partie. Es ist tatsächlich einfach ein Spiel, was so von der Spieleanzahl und der Länge bei mir relativ selten auf den Tisch kommt, weil wir eben oft in großen Gruppen spielen oder in größeren Runden spielen. Und ja, es ist absolut ein sehr gutes Spiel, würde ich auch sagen. Ich denke, es ist für die Kategorisierung schon tatsächlich etwas drüber. Ich finde es dann auch, also ich sag mal so, ich war am Anfang auch etwas überfordert erstmal so von den ganzen Möglichkeiten, die man hatte in dem Moment. Wenn man dann spielt, ist man trotz allem schnell drin und kann das gut spielen. Für mich ist aber halt immer dieses Kennerspiel des Jahres immer so das, wo ich sage, ist eher, was wir als Spieler eher das untere Kennerspielniveau bezeichnen. Und für mich ist SETI, wenn dann eher am oberen Ende. Deswegen sehe ich es etwas drüber. Aber es ist eins der meistverkauften Spiele auch bei uns gewesen seit der letzten Messe und natürlich ein richtiger Hype-Titel. Deswegen, ja, manchmal kommen ja auch werden solche Titel ja trotz allem genannt. Und ich könnte es auch verstehen, wenn es genannt wird. Ich denke aber für den Preis nachher wird es etwas drüber raus sein von der Komplexität nachher. Weil man halt doch, keine Ahnung, wir haben zu viert gespielt in meiner Partie und ich glaube, wir saßen auch 4 Stunden nachher dran an dem Spiel, was ich eben für ein Kennerspiel des Jahres einfach etwas zu hoch finde vom Level und Niveau. Aber wie gesagt, ich kann es absolut verstehen und wer weiß, manchmal kommen solche Titel ja tatsächlich mit auf die Liste, deswegen.
Ja, ich sehe das genauso. Also ich finde SETI auch sehr gut. Ich habe, glaube ich, 3 Partien gespielt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ja, ich muss dazu sagen, es dauert mir vielleicht ein bisschen zu lang. Und zwar bin ich generell vielleicht nicht so Fan von Spielen, die dann 4-5 Stunden gehen. Aber ich finde auch, dass SETI ein bisschen früher enden könnte für das, was es ist, wie man immer so schön sagt. Ich finde es aber trotzdem sehr gut, halte es aber genau wie Sascha für deutlich zu komplex für diesen Preis. Also wirklich deutlich. Ich halte es nicht für ein wirkliches Expertenspiel. Aber genau wie Sascha gesagt hat, ich halte es für oberes Kennerniveau, ganz oberes. Und wenn ich gucke, was die letzten Jahre gewonnen hat oder teilgenommen hat, sind für mich die Maßstäbe für ein Kennerspiel des Jahres immer eher 7 Wonders oder vielleicht auch Living Forest. Das ist so die Komplexität, wo ich sagen würde, das ist so Kennerspiel. Klar, es haben auch manchmal Spiele gewonnen wie Die Crew, wo die Komplexität eigentlich grundsätzlich weit drunter liegt, zumindest von den eigentlichen Spielregeln. Aber dann, wie man es spielt, ist natürlich die Herausforderung bei der Crew. Das hat die Jury sich, glaube ich, dabei auch gedacht, dass sie in den Testgruppen dann gesehen haben, dass die Leute Schwierigkeiten haben, dieses Spiel wirklich zu gewinnen. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass die Crew kein besonders komplexes Spiel ist, grundsätzlich. Weil es ein Stichspiel ist, mehr oder weniger. Aber SETI halte ich persönlich auch für deutlich zu komplex. Werden wir auf jeden Fall unterschiedliche Meinungen haben. Ich bin auch gespannt, was die Beiträge sagen. Jetzt muss ich aber ran, oder? Verdammt. Mhm. So, ich habe mich, wie gesagt, echt schwer getan. Und ich bin mit meinem ersten Tipp sicherlich im Mainstream ein bisschen unterwegs. Ich nenne als Nominierter fürs Kennerspiel des Jahres The Gang. Und zwar bin ich der Meinung, dass es ähnlich ein bisschen wie Die Crew relativ schwierig zu spielen ist. Wenn man von Poker keine Ahnung hat, zum Beispiel auch. Und deswegen würde ich es persönlich, nach dem, was die Jury in den letzten Jahren so nominiert hat, vielleicht sogar eher ins Kennerspiel schieben. Wenn ich mich nicht täusche, hat auch Ganz schön clever zum Beispiel Kennerspielpreis gemacht und nicht Spiel des Jahres. The Gang ist ein kooperatives Pokerspiel von Cosmos. Das heißt, ja, im Prinzip hat man ein Pokerblatt und wir müssen Pokerwertigkeiten in eine bestimmte Reihenfolge bringen. Jeder hat am Anfang zwei Karten auf der Hand. Wir haben in der Mitte Chips und die gehen von, ja, je nachdem wie viele Leute mitspielen, wenn vier Leute mitspielen, gehen die Chips von 1 bis 4. Und wir müssen ohne zu reden uns einen Chip nehmen und uns richtig einordnen. Danach werden Karten aufgedeckt, nach und nach, wie man das vom Poker auch kennt. Und wir müssen jedes Mal wieder neu einschätzen, ob unser Blatt besser geworden ist, ob es gleich geblieben ist und vor allem, wo wir in diese Reihenfolge der Wertigkeiten reinpassen. Am Ende des Spiels müssen wir entsprechend in der richtigen Reihenfolge von niedrig bis hoch der Wertigkeiten dieser Pokerblätter, aufdecken. Und die letzten Chips vor allem in der richtigen Reihenfolge genommen haben. Meines Erachtens ist The Gang wirklich ein großartiges Spiel, was bei uns in sehr vielen verschiedenen Runden funktioniert hat. Ich muss sagen, dass es zu dritt vielleicht ein bisschen zu einfach ist. Zu sechst ist es ein bisschen zu schwer. Ich sehe es eher bei 4, 5 Leuten. Das schränkt es ein bisschen ein. Da bin ich mir dann nicht sicher, ob das für die Jury deswegen interessant ist. Aber wir hatten immer jede Menge Spaß. Dieses Belauern, dieses Gucken, wir haben eine neue Runde, keiner nimmt einen Chip, keiner traut sich, was zu nehmen. Das hat bei uns eine unglaubliche Spannung ausgelöst.
Dann sage ich was zu The Gang. Also ist wahrscheinlich eins der meistgespielten Spiele von mir, was ich in den letzten Monaten gespielt habe, einfach weil wir, wie gesagt, tatsächlich oft in großen Runden spielen, also eher zu 6, sage ich mal, als zu 4. Und es geht halt mit bis zu 6 Spielern und sind halt viele Kartenspieler auch tatsächlich dann in der Runde bei uns dabei. Und deswegen kam das halt häufig auch einfach noch als Absacker oder, was weiß ich, auf dem Tisch. Ja, Kategorisierung, weiß ich nicht, ist im Grunde ja überhaupt kein einfaches Spiel. Ich verstehe, was du meinst. Quatsch, kein komplexes Spiel, aber ich verstehe, was du meinst, dass man es da reinpackt. Ich denke aber, dass diese auch für Nicht-Pokerspieler sehr nach wenigen Partien oder nach wenigen Runden dann schon auch reinkommen und sagen, okay, ich habe ein paar, ist immerhin schon mal was so. Das ist das. Da gibt es halt so eine Übersicht dabei, was ist ein gutes Blatt und ein Paar steht eben quasi ganz unten, was eben viele Nicht-Pokerspieler dazu erstmal verleitet, am Anfang zu sagen, ja, ein Paar ist ja hier ganz unten auf meiner Liste, aber dass eben diese oberen Kategorien sehr selten überhaupt vorkommen, wissen dann viele halt gar nicht. Es ist ja keine Liste, wo man sagt, das kann alles auftreten und das tritt aber gleich häufig auf wie eben das Paar. So ist es natürlich nicht. Und vielleicht, wenn da mal so Prozentverteilungen noch draufstehen würden am Anfang, dass man sagt, das kommt so und so häufig vor, würde es vielleicht vielen noch das Ganze einfacher machen, den Einstieg. Aber ich hätte es vielleicht tatsächlich mehr als Spiel des Jahres, in den Spiel des Jahres Liste eingesetzt. Aber wirklich, ich verstehe den Gedanken, weil ich auch in manchen Runden das erlebt habe, dass eben zunächst mal so da überhaupt kein so richtiger Fluss oder überhaupt keine Chance reinkam, das Spiel zu gewinnen, so in den ersten Runden. Auch dieses Hin- und Her-Tauschen, meins ist das Höchste, nein, meins ist das Höchste, nein, meins ist das Höchste, was sagt das aus und so. Also dieses Tauschen dahinter fiel manchen am Anfang etwas schwer, sondern haben einfach gesagt, ach ja, komm, ein Chip ist noch frei, ich nehme ihn einfach so. Und dann kommt da halt einfach nicht das richtige Spiel, wie es nachher gedacht ist, glaube ich, auch rein. Aber nichtsdestotrotz, ich würde es mehr in der Spiel des Jahres-Kategorie sehen. Und ich könnte es auch mir vorstellen, aber ja, wie gesagt, es hat seine Schwächen eben auch mit weniger Spielern und so weiter. Deswegen bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob es berücksichtigt wird.
Ich werde da später nochmal was zu sagen, wenn wir zum Spiel des Jahres kommen. Deswegen halte ich mich jetzt kurz. Ich sehe es ähnlich wie ihr. Es hat seine Schwächen, aber ich denke, dass kein Spiel jemals perfekt war. Auch die Entscheidungen für Spiel des Jahres waren häufig, wo ich gedacht habe, so, hä, warum? Dementsprechend, ich glaube, der Jury ist alles zuzutrauen, und wenn sie am Ende über diese Fehler hinweg sieht, dann wäre es für mich auch ein würdiger Kandidat. Aber dazu später mehr.
Ich glaube, die Kategorisierung ist heute das, worüber wir uns am meisten uneinig sein werden. Und ja, bei der Jury, genau, ich glaube, die entscheiden einfach auch sehr danach, was ihre vielen, vielen Testgruppen gut fanden. Und das kann ich auch gar nicht einschätzen. Ich muss sagen, ich habe überhaupt kein Gefühl aktuell dafür, wie es wäre, einer typischen Spiel des Jahres-Familie The Gang hinzulegen und gucken, was passiert. Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht einschätzen.
Also ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Art und Weise repräsentativ für Nichtspieler ist, aber wir haben es Weihnachten mit den Eltern meiner Freundin gespielt, die keine Ahnung von Poker haben, und die Partie war zu sechst, ihrem Bruder noch zusammen und seiner Partnerin. Und es war, wie ihr selbst sagt, zu sechst ist es schon ziemlich knackig und ziemlich schwer. Und es hat auch Momente gedauert, um den Leuten zu vermitteln, was jetzt eigentlich gut ist und dass man vielleicht bei einem Paar dann doch schon angeben sollte, dass man was hat und nicht denkt, ja, das ist ja nichts, das ist ja ganz unten auf der Skala. Aber es hat funktioniert und es hat auch mit meinen Eltern funktioniert, die jetzt auch nicht die typischen Spiel des Jahres Spieler sind, sondern die auch ein bisschen mehr gespielt haben in den letzten Jahren durch meinen Einfluss. Und ich glaube, deswegen funktioniert es in den meisten Gruppen. Und das ist auch das, was ich im Café sehe, wenn ich es den Leuten zeige. Die erste Frage ist, habt ihr Ahnung von Poker? Dann kommt, nö. Dann sage ich, braucht ihr nicht. Wir spielen das jetzt einfach mal und wir gucken mal, was passiert. Und ich erkläre euch dann dabei, was denn gerade vielleicht eine gute Kommunikation gewesen wäre, wenn sie das denn wünschen. Aber das nur dazu. Aber am Ende ist es natürlich ein Blick in die Glaskugel, den wir natürlich nur versuchen zu unternehmen.
Na gut, genau. Das machen wir ja heute. Dafür sind wir heute da. Und ich würde sagen, ich spiele mal unsere ersten Gastbeiträge ein, beziehungsweise erstmal einen. Da können wir dann schon mal sehen, ob das Ganze technisch funktioniert. Natürlich ist es getestet, was gar nichts bedeutet. Aber ich spiele jetzt mal jemanden ein. Die Leute stellen sich selber vor, deswegen mache ich das nicht. Und ich sage noch mal ganz kurz dazu, wir nennen heute keine Autorinnen, Autoren und Menschen, die an Grafikdesign, Illustrationen, was auch immer beteiligt waren, und auch keine Originalverlage, weil es sonst ausufern würde. Da werden so viele verschiedene Spiele genannt werden, da würden wir einfach 80 Namen nennen müssen und auch alle falsch aussprechen. So, jetzt spiele ich aber erstmal jemanden ein und wir gucken mal, wer den Anfang machen darf. So, machen wir es alphabetisch? Ja, wahrscheinlich besser, weil sonst werde ich das wahrscheinlich verchecken und Sachen doppelt einspielen. Okay, los geht's.
Hallihallo, hier ist die Alex, der Brettspielhamster von Instagram, aber ihr habt mich vielleicht auch schon mal gehört im Podcast Spielkulturerbe oder im Monkey Talk oder im Beeple Talk. Ja, ich habe mich sehr, sehr schwer getan mit den Kennerspielen dieses Jahr. Ich denke aber, ich werde mich jetzt trauen, ein paar Titel zu nennen. Ich kann mir vorstellen, dass The Gang von Cosmos eine Nominierung absahnt. Das ist vielleicht überraschend, da es relativ einfach ist für den Kennerspielbereich, aber ich sehe es nicht beim Roten Pöppel. Aber es ist so cool und innovativ, ich glaube, es wird eine Nominierung kriegen. Mein zweiter Pick für den Kennerspielpreis wäre Slay the Spire von Nice Game Publishing. Das ist einfach zu gut, um es zu ignorieren, auch wenn es recht expertig und sehr, sehr teuer ist. Man kriegt wahnsinnig viel geboten für sein Geld und man hat durch verschiedenste Medien gesehen, dass die Jury das Game sehr hoch bewertet hat. Also ich glaube, das wird sich mindestens mal eine Nominierung holen. Und last but not least wäre mein dritter Pick Endeavor die Tiefsee, erschienen im Deutschen bei Frosted Games. Auch das ein ziemlich cooles Spiel, aber ich glaube, den Titel holen wird sich Slay the Spire. Das wäre auf jeden Fall meine Ansage. Ja, reden wir über den Roten Pöppel. Da muss ich sagen, zwei von den Nominierungen fallen mir super leicht. Das ist einmal Bombusters von Pegasus und Castle Combo von Cosmos. Beides Titel, die bei uns einfach seit sie erschienen sind, rauf und runter gespielt werden. Super Titel. Bei Nummer 3 habe ich mich schwer getan, einfach weil diese beiden Titel für mich so stark sind, dass ich hin und her überlegt habe und ich habe eine ganz lange Empfehlungsliste. Aber ich habe mich jetzt entschieden, anhand dessen, welches Spiel einfach bei uns auch immer noch sehr, sehr viel auf den Tisch kommt seit Essen. Und das ist auch von Pegasus, nämlich Tower Up. Es hat zwar diesen, Bauhaus-Brutalismus-Look bis zum gewissen Grad. Aber es bietet mir genug Abwechslung, um das immer wieder auf den Tisch zu bringen. Man kann es mit der ganzen Familie spielen und der Einstieg ist leicht genug. Und es kann ja noch ein bisschen in der Schwierigkeit hochskaliert werden durch die Aufgabenkarten. Also ich glaube, dass Tower Up da eine gute Chance hat. Aber sei mir ehrlich, den Titel holt ein anderer Pegasus-Titel. Ich würde mich sehr wundern, wenn Bombastos nicht Spiel des Jahres wird. Es ist ein absoluter Kracher, saugeiles Spiel. Kann ich nicht anders sagen. Ja, ansonsten, es stehen noch ganz, ganz viele Titel, die ich jetzt einfach mal, ich weiß, ich soll das nicht machen, aber ich mache es jetzt einfach, weil mich niemand davon abhält. Ich habe gesagt, ich darf bis zu 3 Minuten. 10 Sekunden habe ich noch. Leute, auch sehr geil. Astrobin, Medical Mysteries, Krakel Orakel, Pixies und Neuland. Aber auch Medium vom sehr, sehr kleinen Verlag Paddix Games. Es gibt so viele coole Games dieses Jahr, aber ich glaube, das sind meine beiden Picks. Ich hoffe, dass ihr das ähnlich seht und ich hoffe natürlich, dass ich recht behalte. Aber wer weiß, was die Jury am Ende entscheidet. Tschüss!
Ja, vielen Dank an die liebe Alex. Das waren die ersten Tipps, die nicht von uns kommen. Und jetzt würde ich gerne gar nicht mal auf alle eingehen. Also ich schreibe die im Hintergrund immer auf und werde nachher zusammenfassen, was wie oft genannt worden ist, also bei den Nominierten. Jetzt kann ich erstmal sagen, The Gang ist natürlich ein Spitzentipp fürs Kennerspiel. Also ist jetzt auch völliger Zufall, dass Alex Name halt mit A beginnt und das erste abgespielt wurde und ich zufällig gleich The Gang genannt. Wahrscheinlich wird es jetzt nie wieder genannt als Kennerspiel. Anyway, zu den genannten Titeln. Was haltet ihr denn zum Beispiel von Slay the Spire? Sascha, hast du Slay the Spire mal gespielt?
Ich habe es nicht gespielt. Ich weiß, dass Sabrina, also meine Schwester und ein paar andere es hier schon eine Partie gespielt haben, auf jeden Fall. Und ja, keine Ahnung. Also ich sehe es halt einfach für ein 120-Euro-Spiel nicht auf der Kennerspiel des Jahresliste, weil es halt, wie gesagt, für mich das Kennerspiel doch nochmal eine andere Zielgruppe ist. Also für mich ist das Kennerspiel des Jahres, also diese Auszeichnung einfach für Leute, die jetzt vielleicht doch das ein oder andere Spiel des Jahres schon gespielt haben und dann vielleicht einfach mal so den nächsten Schritt machen wollen. Und es ist für mich halt schon wieder der übernächste Schritt, sage ich mal. Also deswegen sehe ich sowas nicht auf der Preisträgerliste, aber kommt gut an. Also ich weiß, es läuft auch, ist auch eins der Spiele für den Preis, die sehr, sehr gut laufen. Ich glaube, das hatte ich letztes Jahr auch genannt bei den Spielen, die über 100 Euro kosten und sich bei uns am besten verkauft haben, war das, glaube ich, auch bei uns im Shop auf Platz 1 tatsächlich mit drauf. Deswegen, ja, kann ich die Nennung auf jeden Fall verstehen.
Ich sehe das, glaube ich, ähnlich, aber die Jury hat letztes Jahr halt diese Schallmauer durchbrochen, indem sie halt Zukunftszug Legacy oder wie es heißt nominiert haben, was ja auch im Einkauf um die 100 Euro gekostet hat. Und da ja auch groß die Stimmen wurden zu sagen so, hä, aber es ist ja gar kein Spiel für die Zielgruppe. Ich glaube, das große Ding ist, dass die Sachen, und das wissen wir alle, immer teurer werden und auch Brettspiele natürlich teurer werden und diese, was früher die 30-Euro-Titel sind halt jetzt die 40, 50-Euro-Titel und dann geht's halt weiter nach oben. Das heißt, ich glaube, auf Dauer wird man da nicht drum herum kommen, auch solche Spiele mal zu nominieren. Ich sehe es aber genauso wie letztes Jahr bei Zug um Zug. Ich sehe es halt, ich habe mich auch sehr, sehr schwer getan, es nicht zu nominieren, weil ich habe es gespielt, ich fand's gut und ich finde, es ist genau das, was das Kennerspiel sein will. Denn es holt Leute an den Tisch und vor allem auch Leute, die keine Ahnung von Brettspielen haben, weil sie das Videospiel kennen. Wir haben es mit jemandem gespielt, der kein Brettspieler ist und der vor allem das Videospiel kannte und deswegen es sich gewünscht hat. Und auch der kam als Nichtspieler damit gut klar. Aber ich habe es am Ende, und das ist vielleicht das Foreshadowing des Tages, ich habe es am Ende nicht nominiert. Aus anderen Gründen. Aber ja, ich verstehe den Pick auf jeden Fall.
Ja, ich habe Slay the Spire auch gespielt. Ich mochte es total gerne. Ich finde es großartig, obwohl sich diese blöden Sleeves hinten ablösen. Das ist materialtechnisch, finde ich, ein bisschen schwierig, wenn das Spiel 120 oder mit der Deluxe Edition nimmt, mit extra Zeug 180 Euro kostet. Aber ja, Slay the Spire, ich glaube auf Deutsch von Nice Game Publishing. Ich weiß gar nicht mehr, ob Alex das dazu gesagt hat. Großartiges Spiel. Ich halte es aber auch eher für den übernächsten Schritt. Ich denke nicht, dass der Preis die große Rolle spielt. Das ist, glaube ich, kein Kriterium. Ich glaube, auf der Webseite stehen immer ein paar Kriterien, wann Spiele zugelassen werden und nicht und wann nicht. Und genau, also Zug um Zug, Legenden des Westens hat ja gezeigt, dass es offenbar wirklich kein Kriterium ist, da es ja sogar nominiert war. Und auch schon The King's Dilemma war nominiert vor einigen Jahren und das hat damals auch 80 Euro oder so gekostet. Wären heute wahrscheinlich auch 120. Ich habe noch eine andere Frage und zwar wurde beim Spiel des Jahres, da reden wir erst später ausführlicher drüber, Tower Up genannt. Sascha, hast du Tower Up schon gespielt?
Ja, habe ich hier gespielt schon. Hat mir eigentlich auch gut gefallen. Ich habe es aber auch nur einmal gespielt, wie die meisten Spiele. Ich spiele die Spiele einmal. Wie gesagt, hat in der Runde gut gefallen, macht absolut auch nichts verkehrt. Also das ist für mich wirklich ein schönes, würde ich mal sagen, Familienspiel, was eben auch eine Tischpräsenz hat, wo man eben auch sagt, es ist so ein ganz klassisches Spiel, sage ich mal, für mich. Kann ich auch nachvollziehen, dass es auf der Liste drauf ist.
Chris, ist es bei dir auf den Tisch gekommen? Power Up?
Bislang noch gar nicht. Ich habe halt einfach privat gar nicht mehr so die große Zeit, um viel zu spielen. Da ist dann die Auswahl von Spielen, die ich mir wirklich angucke, dann deutlich geringer. Und es spricht mich halt ehrlich gesagt nicht an. Ich habe schon sehr viel Gutes darüber gehört. Aber es ist bislang kein Titel gewesen, den ich mir jetzt so genauer angeguckt habe.
Alles klar, ja. Ich habe es einmal gespielt, auch. Ich fand's in Ordnung. Ich finde schon, dass es Dinge falsch macht. Aber über die möchte ich jetzt hier heute nicht ausführlicher reden. Für mich persönlich kein Kandidat fürs Spiel des Jahres. Aber wer bin ich schon? Wer weiß? Wir werden sehen. Ich werde mal den zweiten Beitrag einspielen und ich werde es wirklich alphabetisch machen. Und wenn ich vergessen habe, wen ich zuletzt eingespielt habe, könnt ihr mir das bestimmt sagen. Irgendwer wird in diesem Podcast bestimmt aufpassen. So, dann spiele ich mal den zweiten Beitrag ein.
Hallo, hier ist Annika Heller. Ich bin Illustratorin bei Deepprint Games und ein bisschen erkältet, also sieht es mir nach, wenn meine Stimme bricht. Meine Vermutungen für das Spiel des Jahres sind Far Away von Cosmos, Bombusters von Pegasus und ich möchte Miezekatze von Edition Spielwiese nicht außen vor lassen. Ich finde, alle drei haben was sehr Innovatives auf ihren Ebenen und ich schätze aber, oder mein Favorit ist Far Away, das kommt bei uns immer wieder auf den Tisch und wird sehr geliebt. Und ich finde, das hat genau das richtige Niveau von um die Ecke und Knoten im Kopf denken und sehr hoher Wiederspielwert. Ich vermute trotzdem, dass es Bombusters wird, weil darüber mehr geredet wird. Mein Gewinner ist trotzdem Faraway. Und fürs Kennerspiel, ja, ist Kennerspiel und Experte ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, aber ich würde da einmal frech von uns und von mir illustriert Rival Cities nominieren, weil es einfach wirklich ein sehr gutes Spiel ist, was schon als Prototyp hoch und runter gespielt wurde. Und dann bringe ich noch Seti mit rein, auch wenn das, finde ich, schon an der Grenze zum Experten ist, genauso wie das Unbewusste. Und ja, das eigene Spiel lasse ich jetzt mal nicht gewinnen, aber ich schätze, dass Seti schon sehr hohe Chancen hat. Wenn wir das auf Experte ausdehnen, dann muss Civolution natürlich dazu. Und ja, das sind meine sehr schwammigen Predictions für das Spiel des Jahres. Und ich bin sehr gespannt, was die Jury sagt.
Ja, vielen Dank, liebe Anni. Ich habe mich sehr gefreut, dass Anni noch einen Beitrag eingesendet hat. Jetzt möchte ich mal ganz kurz was zu Rival Cities sagen. Ich habe Rival Cities gespielt von Deepprint Games, genauso wie Chris, bei dem ich weiß, der es mal gespielt hat. Wir haben es nicht zusammengespielt. Ich fand's gut. Ich fand's sehr hübsch übrigens auch. Weil Anni hat es illustriert, dann alles, was Anni illustriert, ist hübsch. Nein, ich finde es sehr stimmig, optisch und auch spielerisch. Aber für mich, ja, ein relativ übliches Zwei-Personen-Tauzi-Spiel, wo man Leute versucht, also sein Gegenüber, es ist ja ein reines Zwei-Personen-Spiel, wo man versucht, die Person an mehreren Ebenen irgendwie unter Druck zu setzen. Zu sagen, hey, ich bin auf der Leiste schon fast ganz oben und wenn ich oben bin, gewinne ich. Und dann versucht der natürlich dagegen zu arbeiten. Und ich setze aber den noch irgendwo anders unter Druck mit irgendeiner anderen Gewinnmechanik. Ja, vielleicht ein bisschen Verlagsbias. Wie sieht's denn aus, Chris? Du hast es auch gespielt. Was meinst du? Kennerspiel des Jahres?
Ich stimme dir da so ein bisschen zu. Ich glaube, also mir war es zu konfrontativ. Das ist aber halt einfach ein persönlicher Geschmack. Ich sehe leider gerade nicht, wo das einzuordnen wäre. Also ich glaube, die Rezeption ist ja jetzt gerade erst rausgekommen. Das heißt, es ist halt auch relativ wenig Zeit. Ich weiß nicht, wie viele Leute sich das angucken, weil ich ein großes Problem damit habe, dass es, das ist ja Lokalgeschichte. Es geht ja im Grunde darum, um den Konflikt zwischen Altona und Hamburg. Und kaum jemand, der nicht aus Hamburg kommt oder aus der Umgebung kommt, wusste, dass Hamburg und Altona mal nicht eine Stadt waren, sondern dass die Grenze zu Dänemark mal mitten durch die Stadt lief. Dementsprechend weiß ich nicht, wie da Leute, die vielleicht aus dem Süden der Republik kommen, darauf reagieren und ob sie es so abfeiern. Ich finde es geschichtlich super spannend. Ich finde es ein Teil der Geschichte, der selten behandelt worden ist. Aber spielerisch ist es für mich kein Kennerspiel des Jahres-Kandidat.
Sascha, hast du Rival Cities gespielt?
Nein, ich habe es nicht gespielt tatsächlich. Auch Zweispielerspiele immer ein bisschen schwierig bei mir, aber ja, kann also gar nichts dazu sagen.
Du kannst ja immerhin dazu sagen, ob sich's gut verkauft hat, oder? Also du kannst ja zumindest sagen, ob jetzt viel Interesse seitens deiner Kunden da war.
Also es verkauft sich auf jeden Fall ordentlich, kann ich sagen. Also es ist nicht ein absoluter Spitzentitel, aber auch was schon läuft, würde ich sagen.
Ja, gucken wir mal. Im Prinzip ist es ja auch so, die Verkäufe spielen ja jetzt erstmal keine unmittelbare Rolle. Sobald die Jury sagt, sie haben Exemplare bekommen, sie fanden es toll, dann kann es halt nominiert werden oder eben auch nicht. Ansonsten fand ich interessant den Tipp, das Unbewusste. Also über Seti haben wir ja schon gesprochen, das Unbewusste als Kennerspiel. Ich habe es nicht gespielt. Chris, du glaube ich schon, oder?
Ja, ich find's toll. Ich mag es sehr, sehr gerne. Ich hat es nicht auf dem Schirm fürs Kennerspiel. Es ist ein niedriges Expertenspiel meiner Meinung nach. Ist halt bei Seti genau die gleiche Frage. Aber mich hat Seti persönlich einfach mehr abgeholt. Das Unbewusste hat halt einen ziemlich coolen Worker-Placement-Mechanismus. Nämlich, du hast keine richtigen Arbeiter, sondern du hast so Sprechblasen. Die setzt du auf Aktionsfelder. Und diese Aktionsfelder, auf die setzt du halt die Sprechblase nicht direkt, sondern auf so Flächen, die immer zwischen Vieren liegen. Und je nachdem, in welche Zeile du gehst, kriegst du dafür mehr Boni durch dein Tableau, auf dem so ein Tintenfässchen rumläuft. Und dann geht's im Grunde darum, deine Patienten zu behandeln und dafür zu sorgen, dass es denen wieder besser geht, indem man erstmal ein Trauma löst und dann die Träume analysiert, indem man halt Ressourcen dafür ausgibt. Ja. Es sieht wahnsinnig gut aus. Also ich habe hier zwei Kunstdrucke von Vincent Dutré und Andrew Bosley in der Wohnung hängen, weil ich diese Illustration so mag. Es ist für mich aber auch wieder nicht Kennerspiel des Jahres Material, weil es mir dann doch ein bisschen zu nicht innovativ genug gewesen ist. Aber ich würde es immer wieder gerne mitspielen.
Alles klar. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, ich spiele jetzt einfach noch einen dritten Beitrag ein, bevor wir mit unserem zweiten Tipp weitermachen. Denn ich habe einfach viele. Und deswegen gibt's jetzt erstmal die dritte Tippsammlung.
Moin aus Hamburg. Hier ist Carsten vom YouTube-Kanal Brettspiele, die KI und ich. Und hier sind unsere Nominierungen für das Kennerspiel des Jahres. Das ist Suna Valo, Life of the Amazonia und die Blumenstraße. Und unsere Wahl, die fiel auf Life of the Amazonia. Hier hat uns überzeugt, wie man diese verzwickten Puzzleaufgaben der Tiere erfüllen muss. Und der Bezahl- und Eintauschmechanismus seiner Tokens ist so spannend wie das Ziehen seiner Tokens aus dem Beutel. Zudem sind die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade der Aufgabenkarten jedes Mal eine neue Abwechslung für uns und daher unser Spiel des Jahres im Bereich Kenner. Und hier sind unsere Nominierungen für das Kennerspiel des Jahres. Das ist Suna Valo, Life of the Amazon.
Da hat jemand beim Schnitt nicht aufgepasst, denn der liebe Carsten, den reichen wir nach. Der hat auch noch Spiel des Jahres-Tipps abgegeben, soweit ich weiß, aber in zwei Audiodateien. Und offenbar habe ich da irgendwas falsch gemacht. Ich gucke gleich nochmal nach. Ja, aber erstmal zu den Tipps, wenn ich sie rekapitulieren darf. Suna Valo, Life of the Amazonia. Was war nochmal das dritte?
Ich habe auch versucht, mich gerade dran zu erinnern. Ich wollte mich doch mal nachschauen. Ich habe es aber mir fiel's gerade auch nicht mehr ein.
Meine Güte, ich glaube, ich hätte die Wiederholung noch mal weiterlaufen lassen müssen.
Ja, und die Blumenstraße.
Aber es war die Blumenstraße. Dann reden wir doch mal darüber. Ja, wer von euch hat denn die Blumenstraße schon gespielt?
Also, ich habe es schon erklärt. im Café, aber ich habe selbst noch nicht gespielt. Wer mich kennt, weiß, dass ich riesengroßer Dani Garcia-Fan bin. Ich liebe seine Spiele, ich liebe Barcelona und jetzt auch Neko Syndicate. Und wer unsere Vorschau-Folge gehört hat, weiß, dass ich mich auch sehr auf seinen neuen Titel freue. Die Blumenstraße hat mich persönlich einfach nicht abgeholt thematisch. Es soll mechanisch aber echt fluffig sein, es soll sehr viel Spaß machen. Ich habe bislang nur Positives gehört und ich habe auch schon von einigen Leuten gehört, die Blumenstraße nominieren. Unabhängig von unserer Folge heute, weil sie halt der Meinung sind, dass es gerade genau dieser Übersatz ist vom Spiel des Jahres zum Kennerspiel, weil im Grunde ist es halt, also es ist halt so gut zugänglich, dass man schon sagen kann, es greift in die Zielgruppe ein. Aber inhaltlich kann ich nicht wirklich viel zu sagen.
Sascha, hast du die Blumenstraße gespielt?
Ich habe die Blumenstraße nicht gespielt, hat auch noch einen weiteren Grund. Ich sag mal, das Thema heißt ja mal breite Verfügbarkeit im Handel. Es ist halt von einem Verlag, der halt die Sachen schon an den stationären Handel auch gibt, aber zum Beispiel nicht an den Online-Handel. Also das heißt, ich habe das nicht bei mir gelistet, weiß es nicht, wie es mit anderen großen Händlern aussieht. Aber das macht es halt bei dem Verlag immer ein bisschen schwierig, glaube ich, auf die Nominiertenliste zu kommen. Und das macht es für mich halt auch immer schwierig, diese Spiele überhaupt bei mir hier zu haben. Also oftmals spiele ich das eher dann so auf Englisch, wenn es dann kommt, weil da ist die Verfügbarkeit da. Hatten wir dann auch. Aber deswegen hatte ich den Titel bei mir auch gar nicht auf dem Schirm, muss ich sagen.
Ja, alles klar. Aber ich kann ja was dazu sagen. Ich habe nämlich die Blumenstraße gespielt, eine Partie, und es hat mir sehr gut gefallen. Ich finde auch, dass es das Kennerspiel sehr gut trifft. Also meines Erachtens wäre es ja qualitativ vielleicht, ich weiß jetzt noch nicht, ob es so einzigartig ist. Also man sammelt im Prinzip so Tulpen von verschiedenen Farben. Es gibt so zwei so Räder auf dem persönlichen Tableau, die ineinander greifen. Und man kann dann immer eine oder beide Aktionen ausführen, die gerade ja auf der richtigen Position sind von diesen Rädern. Und wenn ich halt so ein Rad drehe, dann dreht sich das andere auch. Und dann sind halt andere Aktionen gegenüber. Und ich kann aber auch neue Aktionen drüberlegen. Und dann gibt's halt ein großes Board. Und auf dem führe ich die Aktionen dann aus. Eine oder beide, je nachdem. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, für mich war es jetzt, glaube ich, nicht dieses große, einzigartige Highlight, wo ich sagen würde, wow, das ist jetzt das tolle neue Kennerspiel. Ich würde mich aber, denke ich, trotzdem freuen, wenn es jetzt nominiert werden würde. Und ich finde auch, dass es von der Komplexität her gut passt. Ein anderer genannter Titel war Suna Valo. In aller Kürze, Sascha, du schon mal gespielt? Nein?
Nein, auch das ist ja auch ein Zweispielerspiel, eher auf tatsächlich auf Kennerniveau, also ein bisschen komplexer das Ganze. Geht, glaube ich, auch von der Spieldauer relativ lang. Ja, warum nicht? Also ich habe viel Gutes gehört, hat bei uns funktioniert auch, also was die Verkäufe betrifft, und kann aber so nicht weiter was dazu sagen.
Ja, Chris hat es auch nicht gespielt. Der dritte Titel war Life of the Amazonia. Meines Wissens nach habt ihr das auch beide nicht gespielt. Ich habe es aber gespielt. Life of the Amazonia kam meines Erachtens zu spät. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Da kann Sascha vielleicht noch kurz was dazu sagen. Ich fand es qualitativ sehr, sehr gut. Es hat für mich ein paar Probleme. Die Spielzeit ist ein bisschen lang. Es ist relativ solitär. Sieht ein bisschen aus, als würde man viel gemeinsam machen, ist aber nicht der Fall. Und manchmal wird in diesem Spiel eindeutig, würde ich persönlich sagen, die Funktionalität geopfert, und zwar der Optik. Ich mag es aber total gerne. Ich habe nur eine einzige Partie gespielt, weil ich gerade erst meine deutsche Version bekommen habe, und die englische Version, da ist die Partie inzwischen anderthalb Jahre her. Ich erinnere mich aber sehr gut, weil ich wollte es direkt haben. Und ich finde, es ist ein sehr, sehr schönes Spiel mit so Pattern-Building. Ihr müsst halt im Prinzip, ja, es gibt Backbuilding, und dann habt ihr da Geld und andere Währungen, und ihr müsst dann euren kleinen Amazonas so bauen, dass bestimmte Tiere sich wohlfühlen, und für diese Tiere gibt es Siegpunkte. Da kann man sich so ein bisschen wie Harmonies, glaube ich, vorstellen, nur in viel, viel länger und eben mit Backbuilding und natürlich schon nochmal ein bisschen anders. Sascha, kam das rechtzeitig? Das kam noch gerade erst an bei uns im Lager, oder?
Also ja, bei uns kam es Anfang April die erste Fuhre, was, denke ich, auch zu spät oder knapp zu spät ist in diesem Fall. Aber ja, auch da bin ich weiß nicht, wie starr da die Regeln sind. Das kann ich nicht sagen. Also keine Ahnung. auf manche Anlieferung warten wir heute noch, also die ich schon vor 6 Monaten vorbestellt habe beim Lieferanten. Also es ist noch nicht mal alles komplett ausgeliefert sozusagen. Deswegen, ja, könnte terminlich schwierig sein.
Bevor wir weitermachen mit unseren eigenen zweiten Tipps zum Kennerspiel des Jahres, nur mal kurz Folgendes, weil du es gerade angesprochen hast. Es gibt theoretisch eine ungefähre Deadline. Das heißt, die Jury sagt laut ihrer Webseite, sie sichtet verlässlich alle bis Ende März eingehenden Spiele. Aber später eintreffende Spiele können ebenfalls noch im laufenden Jahr berücksichtigt werden. Dies ist aber nicht immer zu gewährleisten. Das heißt, ich würde dann annehmen, dass das schon im aktuellen Zeitraum drin ist. Ich habe allerdings auch ein bisschen von der Jury oder von Teilen der Jury natürlich nur vernommen, dass sie es vielleicht nicht gut genug finden. Deswegen denke ich, dass Life of the Amazonia, persönlich denke ich, dass es eine Chance verdient hätte, aber ich denke, dass es eher keine hat. So, ich werde später noch die übrigen Tipps von Carsten nachreichen zum Spiel des Jahres. Wir machen jetzt erstmal weiter. Sascha, ich hätte gerne deinen zweiten Tipp zum Kennerspiel des Jahres.
Ja, ich muss mich jetzt gerade, ich überlege immer noch spontan nebenher, welche ich jetzt tatsächlich nenne.
Auf die Ladenhüter, gib's zu, Sascha. Du sitzt gerade im Laden und dann siehst du was und denkst dir, verdammt, da habe ich noch 100 Stück, das muss raus.
Nee, ich wähle jetzt einfach nochmal einen Titel, der bisher noch nicht genannt wurde, einfach nur damit er genannt wird. Und ist für mich auch so ein Grenzfall. Ich kann es gar nicht sagen, ob man es dort oder dort einsortiert, aber ich wähle Fischen aus von 2F-Spiele. Ist von der Komplexität für mich gar nicht hoch, sage ich mal. Also es ist halt ein Stichspiel, was so ein bisschen vielleicht so ein bisschen Deckbuilding mit drinne hat. Sprich, alle Karten, mit denen ich nachher meine Stiche mache, die wandern bei mir auf den Deckstapel. Und wenn es in der nächsten Runde neue Karten gibt, nehme ich erstmal Karten von meinen eigenen Stichen, die ich nachher wieder auf die Hand nehme. Nur wenn ich da nicht genug zusammenbekomme, kriege ich aus dem Nachziehstapel neue Karten dazu. Und diese Karten werden immer stärker, je weiter der Stapel nach unten gespielt wird. Sprich, Leute, die halt vielleicht jetzt nicht viele Stiche gemacht haben in der Runde davor, kriegen halt dafür stärkere Karten für die nächste Runde in dem Spiel. Und man muss sich schon immer gut überlegen, wann mache ich Stiche? Will ich überhaupt Stiche machen? Oder muss ich meine Stiche für später aufheben? Und das macht für mich so diese Komplexität aus, weil ich habe es eben auch mit diversen Stichspielern schon gespielt, die damit ihre Schwierigkeiten nachher tatsächlich hatten und gesagt haben, ja, keine Ahnung, absolut komplett zufällig, was ich eben nicht so sehe. Und das ist halt, ich möchte es einfach auch deswegen nennen, weil das ein Spiel ist, es bei uns wirklich auch, ist natürlich ein kleines Spiel und ein kleines Kartenspiel, günstiger, aber es läuft bei uns nach wie vor, also seit Monaten konstant super gut raus. Und ich habe es deswegen auch auf die Kennerspielliste gesetzt, auch wenn es von der Komplexität her vielleicht nicht ganz so hoch ist, aber ich sag mal, BGG sagt, ist in derselben Kategorie wie von der Komplexität, wie zum Beispiel ein Quacksalber von Quedlinburg, was ja auch schon den Kennerspieltitel geholt hat.
Ja, ich habe Fischen gespielt und zwar mehrere Partien. Ich weiß, dass es extrem gut läuft, insgesamt auch. Da hat Friedemann Friese auch mal was in dem Podcast zugesagt. Ich finde es leider nicht gut. Es ist meines Erachtens durchaus fast komplett zufällig. Und wenn ich bedenke, wenn ich neue Karten ziehen darf, dass die ja trotzdem in sich gemischt sind. Das heißt, natürlich gibt es Karten von unterschiedlicher Qualität und die Karten, die besonders hoch sind, sind ganz unten in dem Stapel. Aber die werden ja trotzdem in sich gemischt. Und es kann sein, dass es verschiedene neue, höhere Wertigkeiten gibt. Also zum Beispiel sind im Spiel nur die 1 bis 10. Und wenn man dann aber neue Karten ziehen darf, gibt es da plötzlich auch die 11 und 12. Und mir ist es in einer Runde passiert, dass ich schön viele neue Karten ziehen durfte und trotzdem keine Chance hatte, mehr als einen Stich zu gewinnen. Weil einfach die anderen Personen, die danach noch gezogen haben, höhere Karten gezogen haben. Und das war furchtbar frustrierend. Ich finde es extrem zufällig. Ich würde es nochmal mitspielen, aber ich glaube, nach der nächsten Partie wäre er vielleicht auch schon Feierabend. Chris, hast du es mal gespielt? Fischen von Friedemann Friese?
Nee, ich kenne nur deine Meinung dazu und die der anderen Weltbevölkerung quasi. Ich kann dazu gar nichts sagen. Ich kenne, ja, nichts.
Ja, ist auch nicht so schlimm, weil wir haben ja auch nicht ewig Zeit. Wir haben nämlich noch einiges vor heute. Bleib dabei. Chris, wie sieht's denn bei dir aus mit deinem nächsten Tipp zum Kennerspiel des Jahres?
Ja, ich habe das gleiche Problem wie Sascha. Ich habe nämlich gerade festgestellt, dass ich die eigenen aufgestellten Regeln missachtet habe, beziehungsweise die der Jury. Deswegen musste ich kurz improvisieren. Aber jeder, der mich kennt und der unsere Podcasts regelmäßig hört, der weiß, was jetzt kommt. Jetzt kommt nämlich meine Nominierung und das ist Whispering Woods von Wonderbo Games. Meiner Meinung nach das bessere Calico. Ich lieb's. Ich mag's. Ich mochte es, als ich die Mass Production Copy spielen konnte auf der Cruise nach Helsinki. Es ist sofort vorbestellt worden beim lieben Sascha und es kam sogar noch vor meinem Schwedenurlaub, deswegen war ich da sehr glücklich drüber. Ich hoffe, es fällt noch rein. Ich meine, die wollten im März ausliefern. Ich weiß aber nicht, ob das geklappt hat, weil ich gerade keinerlei Zeitgefühl habe. Christian, weißt du was?
Also, im Zweifel weiß Sascha das ja besser als ich, wann das genau angekommen ist, weil ich ja nur immer mal wieder da bin, aber eben nicht dauerhaft. Also erstmal ganz kurz zum Spiel. Ich habe es auch gespielt. Ich habe eine Partie kürzlich gespielt. Natürlich noch kein absolutes Fazit. Das hat mir gut bis sehr gut gefallen. Ich halte es aber nicht für so besonders, dass ich es irgendwie nominieren würde für irgendwas. Aber mir hat es persönlich schon gut gefallen. Es war für die anderen beiden ein bisschen abrupt zu Ende. Das heißt, ich habe das Spiel beendet und habe dann auch gewonnen. Das Problem ist, dass es sich so ein bisschen in der einen Partie so angefühlt hat, als würde derjenige, der das Spiel beendet, mehr oder weniger meistens auch gewinnen, weil ansonsten würde ich es halt auch nicht unbedingt beenden wahrscheinlich. Und am Anfang ist es so, dass alle erstmal Ziele aufgebaut haben, die sie erfüllen können. Und dann war es so, dass derjenige, der Startspieler war, der Erste war, der auch 5 Ziele auf einmal in einem Zug erfüllen konnte. Er hatte halt einfach einen Zug mehr als ich. Und es gibt nur eine Bonuskarte, wo man extra Punkte bekommt, wenn man 5 Ziele in einem Zug erfüllt. Und das war ein bisschen weird, weil ich auch nicht wüsste, wenn man effizient spielt, vielleicht auch ein bisschen Glück hat, wie man das verhindern soll, weil er hat ja schlicht einen Zug mehr und kriegt damit auch mehr Punkte. Und ich konnte nur noch eine Karte nehmen, um 4 Ziele zu erfüllen.
Also mein Eindruck bestätigt das nicht. Es kommt, glaube ich, sehr darauf an, mit was für einer Gruppe Menschen man spielt. Also vielleicht kurz zur Erklärung. Whispering Woods ist ein Plättchenlegespiel, wo man sich selbst seine Ziele zusammenpuzzelt. Und zwar die Ziele sind immer eine gewisse Farbreihenfolge abzulaufen mit so wunderschönen Holzfiguren. Und das Plättchen, auf dem man endet, wird dann das neue Ziel und von da aus kann man weitergehen. Und natürlich ist das Ziel für jeden irgendwie möglichst in einem Zug möglichst viele Ziele zu erreichen, weil dann kriegt man so Bonuskarten, was Christian gerade schon angesprochen hat. Und mein Eindruck war jetzt, ich habe es jetzt insgesamt, glaube ich, 4-mal gespielt, allein 3-mal in meinem Urlaub. Und mein Eindruck war eher, dass ich auch das Spiel gewinne, wenn ich es nicht beende und dass es gar nicht so unfassbar schlimm ist, wenn ich diese Fünferkarte nicht bekomme, weil ich dann eine Vierer- und Dreierkarte bekommen habe. Also 4 Kombinationen oder 4 Ziele nacheinander erfüllt und dann nochmal 3 und hatte am Ende trotzdem das Spiel gewonnen. Auch obwohl ich halt das, was du gerade gesagt hast, Christian, diesen Vorteil nicht hatte. Das kam ja auch in der ersten Partie, die wir zu viert gespielt haben, nicht so vor. Aber es ist halt mein persönlicher Eindruck. Und ich gewinne dem Spiel unfassbar viel ab, weil es für mich genau die richtige Mischung aus Kopf anstrengen und Knoten im Kopf zu gut zugänglich und einem hohen Aufforderungspotenzial, einfach weil es so wunderschön ist. Also da kann ich sonst nichts zu sagen. Aber Sascha, weißt du, wann das ankam bei euch?
Nicht auswendig, aber ich meine, das war auf jeden Fall noch vor Ostern. Also das glaube ich, es kam schon noch im März an, bin ich mir ziemlich sicher. Also das heißt, ich
Okay.
glaube, vom Zeitraum wird es schon gut passen. Ich habe es allerdings auch noch nicht gespielt bisher. Ich habe es nicht mehr geschafft, auf den Tisch zu bringen.
Ja, Christian, was ist denn dein zweiter Tipp zum Kennerspiel des Jahres?
Ich habe die ganze Zeit so ein bisschen die Hoffnung, dass ich mich aus der Affäre stehlen kann, dass ihr vergesst, dass ich noch nichts gesagt habe, weil ich mich halt wirklich furchtbar schwer getan habe. Mein zweiter Tipp zum Kennerspiel des Jahres ist, denke ich, ein Titel, der häufiger noch genannt wird, und zwar Endeavor die Tiefsee. Ich habe mich, wie gesagt, sehr schwer getan, Titel zu finden, die von der Komplexität her passen. Und klar, ich muss ja auch gespielt haben. Ich habe natürlich nicht alles gespielt, das kann ich eben nicht leisten. Und dann habe ich halt so ein bisschen wieder versucht, so einzuschätzen, ja, es ist gut genug und wo würde die Jury das einordnen? Endeavor ist meines Erachtens vielleicht sogar ein bisschen zu komplex. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Es könnte, denke ich, reichen, weil es Einführungsszenarien gibt. Also ich weiß gar nicht, wie ich Endeavor schreiben soll. Ich habe jetzt kürzlich erst eine Partie gespielt. Also ja, auch wieder hier nur eine Partie. Ich wäre als Jurymitglied auf jeden Fall noch nicht geeignet, weil auch ich habe die Sachen dann halt oft nur einmal gespielt. Für einige Titel, die noch genannt werden heute, gilt das dann auch nicht. Also bei The Gang, das habe ich auch häufig gespielt. Sehr, sehr häufig sogar. Aber bei so längeren Spielen ist es halt, ja, das kennen wir, glaube ich, alle, manchmal schwierig. Endeavor die Tiefsee. In jeder Runde nehme ich immer einen neuen Spezialisten. Der Spezialist hat immer Optionen abgedruckt. Ich habe U-Boote auf so einem gemeinsamen Plan. Der Plan wird zusammengelegt aus größeren Plättchen und auf diesen Plättchen sind Aktionen drauf. Wenn mein U-Boot auf einem Plättchen mit einer bestimmten Aktion ist und ich den entsprechenden Spezialisten habe, dann kann ich diese Aktion ausführen. Ja, das Spiel ist für mich deswegen interessant, weil ich ein Tableau habe, in dem ich mehrere Leisten habe. Und über diese Leisten bekomme ich so Aktionsscheibchen und die brauche ich, um Aktionen auszuführen. Und das ist ein bisschen spannend für mich, weil das Timing total wichtig ist. Über die eine Leiste bekomme ich einfach mehr Scheibchen, über die andere Leiste bekomme ich meine Scheibchen wieder, die schon auf benutzten Spezialisten liegen. Und das ist, denke ich, eine schöne Timing-Geschichte, dass ich immer gucke, brauche ich gerade neue, was bringen mir neue, wenn meine alten Scheibchen noch auf meinen Spezialisten liegen? Nix, genau. Weil da kann ich ja keine Aktionen durchführen, denn es darf nur ein Scheibchen auf einem Spezialisten liegen. Ist, denke ich, extrem gut angekommen. Da wird Sascha wahrscheinlich auch gleich noch was dazu sagen. Ich habe so viele davon verschickt. Ich glaube, das ist ziemlich eindeutig. Es ist gerade der neue Printrun gekommen. Ich habe das Gefühl, der ist bald auch schon wieder alle. Das Spiel ist von Board Game Circus und Frosted Games. Ich erwähne das deswegen dazu, weil ich weiß, dass es noch genannt wird und dann wird gerne nur Frosted Games genannt. Das Spiel ist allerdings von Board Game Circus auch übersetzt worden und gleichberechtigt veröffentlicht worden. In der nicht mehr bestehenden Partnerschaft der Verlage, die haben ja dann mehrere Sachen zusammen gemacht, also auch Messen und wollten noch mehr Spiele veröffentlichen. Das aber nur mal kurz als Einwurf. So, Sascha, wir haben Endeavor zusammen gespielt und ich glaube auch ungefähr die halbe Partie mit einem Regelfehler. Der hat was ausgemacht, der war aber jetzt nicht so, dass wir es jetzt gar nicht einschätzen könnten. Sascha, wie hat's dir denn gefallen? Und die zweite Frage, kannst du dir auch vorstellen, dass es eine Chance auf einen Kennerspieltitel hat?
Also, mir hat's wirklich auch sehr, sehr gut gefallen. Ich find's, also so, ich habe auch sofort danach nochmal Lust gehabt oder hätte auch nochmal Lust gehabt, es nochmal zu spielen. Also ich wollte schon meine Spielrunde ein bisschen dahin drängen, aber dann habe ich gedacht, ach, eigentlich wollte ich doch noch ein paar neue Spiele ausprobieren, die ich noch gar nicht auf dem Tisch hatte. Hat mir wirklich sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und ist für mich vielleicht, also zumindest unter uns Spielern, so ein bisschen der Favorit als Kennerspiel. Ich tue mich da wieder etwas schwer. BGG hat es bei 2,89. Es kam selten genug vor, dass ein Spiel mit einer Komplexität, die auf BGG so hoch angegeben ist, damit mit reingegangen ist. Also keine Ahnung, da gab es jetzt vielleicht in letzter Zeit mal das Dune Imperium, was glaube ich sogar noch einen Tick drüber liegt, aktuell bei BGG von der Komplexität und was zumindest auch nominiert war. Also es ist nicht unmöglich, deswegen denke ich mir, es wird seine Nominierung bekommen und es ist für mich auch eine verdiente Nominierung im aktuellen Jahrgang. Also ich bin froh, dass du es genannt hast, dann kann ich nachher noch ein anderes Spiel nennen. Laufen tut es phänomenal gut bei uns, muss man wirklich sagen. Ich glaube, die letzten Tage, wie bei der Sabrina, warum ist da schon wieder nur Endeavor auf dem Wagen? Also seit es da ist, läuft's super gut auch wieder raus. Und das für einen zweiten Print ran. Und das muss ich sagen, es kommt selten genug vor.
Ja. Ich fand das auch lustig, wie im Lager dann häufiger Wägen rumstehen und du denkst dir so, ach, es sind neue Endeavor angekommen, weil es aussieht, als hätten wir wieder Kartons ausgepackt. Aber in Wirklichkeit ist das halt ein Wagen, wo Bestellungen drauf sind, weil die Leute halt fast nur Endeavor bestellt haben. Tja, super, Sascha. Dann kannst du stattdessen noch einen Ladenhüter nennen später, weil Endeavor läuft ja schon gut. Das brauchst du natürlich nicht mehr. Chris, wie sieht's aus? Hast du Endeavor gespielt? Und wenn ja, hat's dir gefallen?
Nee, habe ich nicht. Nein, habe ich nicht. Ich kann dazu gar nichts sagen. Ich weiß, dass es gut ankam und Leute begeistert waren. Ich habe es für dich gelesen, als wir Silvester da waren, aber wir sind ja nicht mehr dazu gekommen. Ja, da nehme ich mich zurück mit einer Meinung dazu.
Ja, mir ging's wie Sascha. Ich hatte direkt Bock auf noch eine Partie, wo man noch ein bisschen optimieren kann, vielleicht ein neues Szenario. Es ist ja auch zufällig, welche Plättchen mit Aktionsmöglichkeiten ins Spiel kommen. Also ich hatte da auch direkt wieder Bock drauf. Und zwar nicht nur, weil ich verloren habe und mir dachte, ich brauche eine Revanche. Aber das war bestimmt wegen dem Regelfehler, der wahrscheinlich Sascha bevorteiligt hat. So, das lassen wir jetzt einfach so stehen. Wir lassen Sascha gar nicht zu Wort kommen. Ich reiche jetzt mal kurz die Spiel des Jahres-Tipps von dem lieben Carsten nach, weil ich es ja auch verbaselt habe.
Moin aus Hamburg. Ich bin Carsten vom YouTube-Kanal Brettspiele, die KI und ich. Hier sind unsere drei Nominierungen für das Spiel des Jahres. Cities, Media Aetas und Superstore 3000. Und unsere Wahl fiel auf Cities vom Kosmos Verlag. Hier hat uns der Auswahlmechanismus unheimlich gut gefallen, sowie die Erfüllung der kniffligen Aufträge. Ein tolles Familienspiel.
Super spannende Tipps, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob wir auf alle eingehen können. Kennt jemand von euch Superstore 3000?
Ich habe neulich noch zu Sabrina gesagt, schau mal, das Superstore, das liegt ja im Regal und das wird das Gefühl keiner haben. Also, es ist irgendwie so ein Spiel, wo man so ein Kaufhaus ausbaut. Ich glaube auch sogar mit Blättchen legen und so weiter. Also, das, aber ich habe es nie gespielt tatsächlich und es läuft halt auch, wie gesagt, bei uns überhaupt nicht. Aber da hast du jetzt endlich mal den Ladenhüter, der genannt wurde, aber nicht von mir.
Wer einfach das Carstens Wort Gewicht hat. Und es kann ja auch ein tolles Spiel sein. Ich kenn's nicht, ich habe das Cover mal gesehen, ich habe es gerade auf BGG nachgeschaut, aber ich kann dazu echt gar nichts sagen. Keine Ahnung, Chris, entweder kannst du was dazu sagen oder stattdessen zu Cities vielleicht? Hast du Cities gespielt von Kosmos?
Nee, sowohl kann ich nichts zu Superstore 3000 sagen, was ich mir auch gerade das erste Mal angeschaut habe. Ich kann auch nichts zu Cities sagen. Ich weiß, dass es gut ankommt. Ist ja, glaube ich, von Phil Walker Harding und letztes Jahr bei Devir rausgekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber da kann ich wirklich auch nichts zu sagen. Und ich kann auch zu Media Aetas nichts sagen. Ich weiß, dass dieses Mittelalter-Spiel ist, was irgendwie sehr gut ankam. Aber da bin ich, also ich glaube, ich bin dieses Jahr echt die Blackbox, was solche Nominierungen angeht.
Also es ist ja so, dass Media Aetas eigentlich eine Neuauflage ist. Und zwar von, ich gerade nicht auswendig. Ah, Majesty, genau. Und deswegen kann es meines Erachtens auch nicht nominiert werden. Das heißt, das disqualifiziert sich. Qualitativ, ich habe eine Partie gespielt. Ich fand es okay. Es hat eine hohe Spielerinteraktion. Es hat tolles Material. Es ist sehr, sehr fies. Und in manchen Sachen ist man sehr dem Glück ausgeliefert und rennt dann gnadenlos hinterher. Deswegen für mich persönlich qualitativ nicht ausreichend und vor allem denke ich, dass es sich disqualifiziert dadurch, dass es eine Neuauflage ist. Und Cities habe ich auch gespielt. Das hat mir wirklich gut gefallen. Das ist ein schönes Familienspiel. Das würde total gut in die Kategorie passen. Ich denke aber, dass es nicht besonders genug ist. Ja, das ist meine persönliche Meinung. Sascha, hast du Cities gespielt?
Ich habe es noch nicht gespielt, nee, aber das ist auch das, was ich höre, so wie du sagst. Nicht in dem Sinn nicht das besondere Spiel, aber wirklich ein gutes Spiel.
Ja, gut. Dann sind wir, wenn ich mich nicht täusche, mit unseren drei Kennerspieltipps durch und haben den Carsten nachgereicht. Das heißt, jetzt machen wir weiter mit den unverbrauchten Leuten. Wen haben wir denn hier? Wir sind bei C angekommen. Dann geht's weiter mit dem nächsten Beitrag. Und es ist übrigens nur der zweitlängste, obwohl es Christian Hildenbrand ist. Los geht's.
Hi, ich bin Christian Hildenbrand, freiberuflicher Spieleredakteur und vom Beruf Spieler und ich werde hier gezwungen, meine drei Nominierten für Kennerspiel und Spiel des Jahres 2025 zu nennen. Ein grausames Orakeln, aber ich habe meine jeweils drei Spiele und ich fange an beim Kennerspiel und komme da gleich mit dem Elefanten daher, Bombastas. Ich sehe Bombastas von Pegasus als, greife ich gleich mal vorweg, den Gewinner in der Kategorie Kennerspiel. Das Ganze fängt zwar wunderbar langsam an in der kooperativen Geschichte, aber ganz ehrlich, so ab Mission 15, 16 wird das Ding so knallhart, dass auch der Frust durchaus nach oben geht. Und dann denke ich, ist es eher beim Kennerspiel gut aufgehoben. Nummer 2, ebenfalls ein Spiel, das nicht ganz so überraschend ist, das ist Endeavor, die Tiefsee. Ein Spiel von Frosted Games und von Board Game Circus. Und ich sag mal so, zum einen catcht es mich wirklich, dieses Spiel zu spielen. Zum anderen ist es etwas, wo ich zumindest merklich noch nichts gefunden habe, was falsch gemacht wurde in der ganzen Konstruktion. Das Spiel funktioniert von vorne bis hinten hervorragend und macht mir einfach unendlich viel Spaß. Nummer 3 im Kennerbereich ist von diesem Konglomerat der Spieleschmiede. Ich weiß gar nicht, welcher Verlag da konkret draufsteht. Und zwar handelt es sich um die Blumenstraße. Das ist ein Spiel, das mir mehr oder weniger zufällig auf den Tisch gekommen ist und das mich in allen Spielerzahlen, die ich bislang hatte, zu zweit, zu dritt, zu viert einfach abgeholt hat. Ganz toller Mechanismus mit den gegenläufigen Mühlrädern. Macht mir unendlich viel Spaß, das zu spielen immer und immer wieder. Das sind meine 3 Kennerspiel-Nominierten und wie schon gesagt, mein Favorit Bombusters, weil das einfach ein großartiges Spiel ist. Hüpfen wir rüber zu den Familienspielen. Bei den Familienspielen habe ich als erstes von Cosmos das Spiel Far Away. Ein außergewöhnlicher Mechanismus in einem eigentlich sehr einfachen Spiel, wo man auch in der 10. Partie immer noch gnadenlose Fehler macht, obwohl man denkt, dass man alles überblickt. Spiel Nummer 2, gleiche Schachtelgröße, gleicher Verlag, Castle Combo. Castle Combo von Cosmos, ein Spiel, das ich in so vielen Runden bislang dabei gehabt habe. Das Dingens ist in 1-2 Minuten komplett erklärt, spielt sich fluffig, locker runter und macht einfach Spaß. Und Nummer 3 im Familienbereich und ein bisschen mein heimlicher, ja, ich sag mal Wunschkandidat aus dem Frech-Verlag, Krakel-Orakel. Krakel-Orakel zeichnet sich selbst als Zeichenspiel, bei dem man nicht zeichnen können muss. Und das ist es im Ende. Es ist ein Spiel, das in allen Runden für viel Spaß gesorgt hat, das auch die Zeichenmuffel locker hinterm Ofen vorholt. Und selbst wer anfangs nicht mitspielen will, steht dann doch irgendwann mal dahinter und schaut allen über die Schulter und versucht mitzuraten und ist irgendwie doch im Spiel drin. Vom Frech-Verlag, Krakel-Orakel, mein Wunschkandidat. Ich glaube aber, dass Castle Combo am Schluss die Nase vorne haben wird. Das waren meine 3 Nominierten fürs Kennerspiel und fürs Familienspiel des Jahres 2025. Und ich bin genauso gespannt wie ihr. Ich krieg einen Daumen hoch.
Ja, also es hieß, ich soll das schneiden, aber ich hatte keine Lust, das Ende wegzuschneiden. Das gilt übrigens auch noch für eine andere Aufnahme. Ja, die Blumenstraße ist übrigens von Giant Rock, um die Lücke mal noch zu füllen. Und ich muss mich natürlich korrigieren, genau, die Räder sind gegenläufig und man muss sie auch bewusst bewegen, die Aktionsräder. Aber ist ja auch egal. So, dann gehen wir doch mal ganz in aller Kürze auf Christians Tipps ein, oder?
Ich wollte zu die Blumenstraße dann auch in dem Zusammenhang noch was sagen, weil ich weiß, auch Iki war schon nominiert vom gleichen Verlag, was natürlich auch vorher nicht bei mir verfügbar war. Aber oftmals sagt man dann auch, wenn, dann muss das auch entsprechend verfügbar werden. Und das wurde halt auch nachträglich gemacht. Deswegen ist es auch kein Ausschlusskriterium, überhaupt nicht. Also wollte ich nur noch mal bemerken dazu.
Ja, genau. Diese Verfügbarkeitsgeschichten sind eh so ein bisschen schwammig, weil es steht halt auf der Webseite, dass es eine breite Verfügbarkeit haben muss im Handel und nicht irgendwie exklusiv sein darf. Aber es ja ist auf jeden Fall eine relativ schwammige Geschichte, würde ich vielleicht sagen. So, wir schauen mal. Es gibt ein paar Titel, auf die ich nicht eingehen möchte, weil sie eh noch genannt werden. Aber wir müssen natürlich auf irgendwelche Sachen von Christian eingehen. Und zwar, er hat viele Favoriten genannt. Ne? Lass uns doch ganz kurz über Krakel-Orakel reden. Wer von euch hat denn Krakel-Orakel gespielt? Keiner?
Nein.
Ja, ich bin ja leider auch nicht dazu gekommen. Ich weiß, dass viele Leute es total feiern. Man hat irgendwie so Tableaus, wo man vorher schon eingezeichnete Linien hat, so gestrichelte Linien. Und dann muss man halt ein Bild zeichnen, darf aber nur diese Hilfslinien verwenden. Und dann kommen halt ganz merkwürdige Gebilde raus und die anderen müssen das dann irgendwie erraten, deduzieren. Und ja, man muss halt nicht so komplett gut zeichnen können, weil man jetzt nicht frei zeichnet. Da hätte klar jemand einen Vorteil, wenn er gut zeichnen kann. Aber man hat natürlich Vorteile, wenn man ein bisschen zeichnen kann und sich Dinge besser vorstellen kann. Aber wenn dazu auch keiner was sagen kann, machen wir einfach weiter mit dem nächsten Beitrag.
Ich kann natürlich schon dazu sagen, es funktioniert bei uns sehr, sehr gut. Und ich habe mir das deswegen halt angeschaut. Und ja, genau, du siehst halt dann diese Linien auf diesen Plänen. Und damit macht es für mich auch relativ einfach zu erraten, wie das Spielprinzip dabei eben funktioniert. Und also auch da höre ich sehr viel positives Feedback auch von Leuten, die es schon gespielt haben. Also ist für mich auch ein ganz klassischer Titel, der in diese Kategorie reinfallen kann. Doch mehr so ein bisschen auch in diese Partyspielrichtung, die jeder sofort mitspielen kann. Du bringst es auf den Tisch, jeder ist dabei, jeder hat einen Spaß dran, glaube ich. Also von daher steht auch auf meiner Liste hier mit drauf, auf meiner Auswahlliste, obwohl ich es nicht gespielt habe. Aber ist für mich tatsächlich auch ein Titel, der da, denke ich, gut reinpasst.
Ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und wir machen einfach mal direkt weiter. Es wird jetzt natürlich mit der Zeit eh dazu kommen, dass sich Dinge wiederholen, gegebenenfalls. Deswegen wird es hinten raus dann wahrscheinlich auch ein bisschen schneller gehen, die jeweiligen Besprechungen. Wir machen jetzt mal mit einem kurzen Beitrag weiter.
Hallo zusammen. Wir sind vom YouTube-Kanal Couple of Dice. Mein Name ist Lisa.
Und ich bin Carsten.
Und auf unserem Kanal berichten wir über Kenner- und Expertenspiele. Schaut doch gerne mal rein. Unsere Tipps für das Spiel des Jahres und die drei nominierten Spiele sind einmal Bombusters von Pegasus Spiele, The Gang von Cosmos und Slide von Strohmann Games. Wir glauben, dass hier tatsächlich Bombusters das Rennen gewinnt.
Unsere Tipps für das Kennerspiel des Jahres und die drei nominierten sind Endeavor die Tiefsee von Frosted Games, Far Away von Cosmos und Astrobeam von Feuerland. Hier halten wir Endeavor die Tiefsee für den Favoriten. Ja, das waren schon unsere Tipps. Wir bedanken uns für die Einladung und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ja, interessante Tipps. Ein schöner kurzer Beitrag. Vielen Dank an euch beide. Was haltet ihr denn von Far Away im Kennerspielbereich?
Also ich habe es letztes Jahr schon, ich glaube, da passt es zeitlich nicht ganz genau. Ich habe keine Ahnung, ich habe halt die französische Version zu Hause, weil ich nicht warten konnte. Deswegen sind für mich immer so diese Zeitaspekte super schwer nachzuvollziehen, wann was rauskam. Aber ich hatte es letztes Jahr schon bei mir als Spiel des Jahres irgendwie auf dem Schirm und nicht als Kennerspiel, weil auch hier wieder die Resonanz in den Gruppen, in denen ich schon gespielt habe, war, ja, es ist nicht super einfach zu mastern, aber es ist super einfach zu erlernen. Die Erklärung dauert halt zwei Minuten und wenn die Leute verstanden haben, dass sie den Weg auf entgegengesetzter Richtung quasi von hinten nach vorne gehen und nicht die erste Karte, die sie spielen, die erste ist, die gewertet wird, dann geht das auch. Also wir haben es mit Eltern gespielt, also meinen Eltern und den Eltern meiner Partnerin, und es funktionierte. Also für mich ist es kein Kennerspiel, sondern wenn dann Spiel des Jahres, aber auch an der Stelle ein würdiger Kandidat, ist wahrscheinlich das meistgespielte Spiel in meinem aktuellen Regal, so was die Anzahl von Spielen angeht.
Ja, ich glaube, Far Away werden wir auch noch einige Male heute hören. Sascha, du hast es auch gespielt?
Ich habe es auch gespielt, schon mehrfach. Gefällt mir auch unheimlich gut. Also ich bin eigentlich richtig begeistert auch von dem Spiel, weil es halt doch eigentlich relativ schnell gespielt ist. Man muss sich schon gut auch überlegen, was passt jetzt da gut rein, was spiele ich als nächstes. Ich habe es bei mir tatsächlich in die Kennerspielkategorie auch einsortiert, ist aber für mich ein absoluter Grenzfall, kann für mich da und da landen, weil, wie du sagst, es ist wirklich von den Regeln her überschaubar. Kannst du natürlich aber auch zu einem Die Crew oder sowas sagen, ist von den Regeln her auch überschaubar. Deswegen ist für mich einfach so ein Grenzfall. Ich wüsste jetzt nicht, wenn man das jetzt vier Leuten oder fünf Leuten oder sechs Leuten in einem Kenner Nichtspielern hinlegt, sagt, hier ist das Spiel, lest euch die Regeln durch und spielt's dann, wie die denn damit klarkommen. Wie gesagt, es macht immer wahnsinnig viel aus in diesem Brettspielbereich, wenn du jemand hast, der das den Leuten erklärt und sagt so und so und der vielleicht auch schon ein bisschen darauf hinweist, darauf kommt es an. Das macht's zum Spielen unheimlich viel einfacher, aber deswegen ist es für uns, wie gesagt, immer ein bisschen schwierig auch zu beurteilen und wir kommen halt nicht hin oder wir beobachten auch nicht, wie Nichtspieler mit einem Spiel zurechtkommen. Deswegen kann ich's, wie gesagt, auch da schwer beurteilen. Das ist für mich ein absoluter Grenzfall, kann da und da landen.
Ja, ich mag Far Away auch total gerne und ich habe es gerade erst wieder jemandem beigebracht und dann haben wir es auch gespielt. Der kam damit schon gut zurecht, der spielt öfter mal mit mir, hat vorher nicht so gespielt. Aber auch da hat man wieder gemerkt, dass diese Besonderheit des Spiels, dieser besondere Twist, dass man halt Karten erstmal hinlegt und dann wieder verdeckt und die zuletzt gespielte Karte aufdeckt und guckt, ob man dafür Punkte bekommt. Das fällt doch vielen Leuten erstmal schwer. Ich finde, es ist aber hervorragend qualitativ. Es hat eine gute Glückskomponente, muss man natürlich sagen, mit den Karten, aber trotzdem diesen Entscheidungsmöglichkeiten, der Korridor ist nicht zu breit. Ich finde, es wäre ein würdiger Spiel des Jahreskandidat und Kennerspiel, ja, vielleicht, so wie du sagst, Sascha, mal wieder so ein Grenzfall. Ich würde jetzt direkt weitermachen mit dem nächsten Beitrag. Dann hören wir doch mal den Dimi.
Kalimera und moin moin aus Bremen. Hier ist der Boardgame Greek alias Dimi. Hallo Christian, hallo Chris und hallo liebe Zuhörende. Von mir gibt's natürlich auch die nominierten Spiele zum Spiel des Jahres 2025 und natürlich auch die beiden Gewinner. Anfangen möchte ich mit dem roten Pöppel. Mein erster Titel ist The Gang von Cosmos Verlag, ein kooperatives Pokerspiel. Als ehemaliger Pokerspieler habe ich eigentlich einen Bogen um das Spiel gemacht, aber als ich es spielen konnte, da war ich schon richtig angetan. Es ist so ein befriedigendes Gefühl, wenn man es gemeinsam schafft, die richtige Reihenfolge der Pokerhand hinzukriegen. Und das Cover sieht sehr edel aus mit dem Golddruck. Zweiter Titel ist Bombusters von Pegasus Spiele. Es ist schon ein ziemlich gehypter Titel. Viel von gelesen und gesehen, leider konnte ich es noch nicht spielen. Würde mich also schon wundern, wenn es nicht draufkommt. Spiel Nummer 3, Far Away von Cosmos Verlag. Bei dem es schon im Kopf richtig drunter und drüber geht, denn das Spiel bringt schon was Neues rein. Die Karten werden nämlich von links nach rechts gespielt, vor sich, und gewertet werden sie aber von rechts nach links. Ja, da geht es schon drüber nachzudenken, wie man das am schlauesten macht. Zudem sind die Karten so schön illustriert mit Personen, Landschaften und Gebäuden. Kommen wir zum Anthrazitenpöppel. Zum einen sehe ich Endeavor der Tiefsee von Board Game Circus und Frosted Games auf dem Treppchen. Ein Spiel, was mich schon sehr angesprochen hat. Das Thema mit der Unterwasserwelt, das sich nach und nach mit dem Plättchen vergrößert, ist schon großartig. Zweiten Titel möchte ich Seti von Heidelberg Games nennen. Wieder catch mich hier das Thema mit dem Sonnensystem. Es hat schon richtig tolle Tischpräsenz und die Suche nach außerirdischem Leben. Das Spiel baut sich nach und nach auf. Wir können immer besser die Aktion machen, zum Beispiel scannen. Mit dem Rover können wir irgendwann mal aufs Monde landen und die hohen Punkte zu bekommen. Ja, es ist immer wieder spannend, auch wenn die beiden außerirdische Wesen im Spiel kommen und das Spiel schon ein wenig verändern durch kleinere Regeln und wie man dann noch zu Punkten kommt. Einfach großartig. Und zu guter Letzt Slay the Spire von Nice Game. Ein schon ziemlich gehypter Titel, das Brettspiel von einem Videospiel, das mir persönlich aber überhaupt nichts sagt. Wem geht es genauso? Oder bin ich einfach zu alt dafür? Kommen wir nun zu den Gewinnern.
Das Spiel des Jahres
2025 ist Far Away von Cosmos Verlag. Und
das Kennerspiel des Jahres
2025 ist Seti von Heidelberg Games. Ja, das waren die beiden Gewinner des Spiel des Jahres 2025. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder und ich grüße euch aus Bremen. Tschüss!
Ja, vielen Dank an den lieben Boardgame Greek. Da war nicht so wahnsinnig viel Neues dabei, im Sinne von gar nichts, oder? Wenn ich mich nicht täusche.
Ich glaube, wir haben alles schon mal gehört. Also ich freue mich über jede Seti-Nominierung, weil ich hier so runtergemacht worden bin von meinen beiden Mitsitzern. Nein, natürlich nicht. Alles Liebe hier.
Ja, genau. Dimi ist genauso verwirrt wie du. Das können wir jetzt einmal feststellen. Erinnert ihr euch noch, was waren seine Spiel des Jahres-Tipps? Also Faraway hatte gewonnen.
Bombusters und The Gang.
Genau, Bombusters. Gut, dass ihr, mir ist der dritte Titel, ich schreibe das ja im Hintergrund zusammen. Und mir ist der dritte Titel leider entfallen, weil ich so viele Sachen gleichzeitig machen muss mit der Technik. So, ja, da nichts groß Neues dabei war, vielen Dank, Dimi, für deinen Beitrag. Ich würde jetzt noch einen einspielen und dann machen wir einen Deckel auf unsere Kennerspieltipps. Aber wir haben jetzt noch einen Beitrag von jemandem, der wahrscheinlich nicht so bekannt ist in der Branche. Aber wir wollen ja allen Leuten auch eine kleine Bühne geben hier.
Hallo, liebe Freundinnen und liebe Freunde der analogen Unterhaltung. Ich bin Hunter von Hunter and Friends. Und ja, wie immer kann man sich natürlich schön darüber auslassen, wer hier Spiel des Jahres oder Kennerspiel des Jahres werden könnte. Für 2025 finde ich, ist zumindest für Spiel des Jahres sind ein paar durchaus gute Favoriten im Rennen. Mein persönlicher Favorit sicherlich Bombbusters, dieses kooperative Bombenentschärfungsspiel, was bei Pegasus rausgekommen ist. Coole Optik und wirklich auch ein sehr lustiges kooperatives Familienspiel. Aber, na gut, man muss natürlich festhalten, schon letztes Jahr hat ein kooperatives Spiel gewonnen, wenn es auch ein Zwei-Personen-Spiel war. Aber ja, also Bombbusters auf jeden Fall ein möglicher Kandidat für mich. Zweiter möglicher Kandidat für mich wäre Farway. Dieses wirklich sehr, sehr coole Spiel, das bei Cosmos rausgekommen ist, wo wir so einen, ja, so eine Kartenauslage auslegen und dann rückwärts abarbeiten müssen. Wirklich sehr, sehr cooles Spiel. Und der dritte Kandidat für mich wäre Point of View von Haber. Auch kooperativ, aber eben, wie ich finde, wirklich ein originelles Rätselspiel, gerade für die Familie. Und ja, wenn ich jetzt, ich schwanke so ein bisschen zwischen Bombbusters und Faraway, wer da die größten Chancen hat. Einfach nur so würde ich sagen, Bombbusters, aber vielleicht hat Faraway diesen kleinen Vorteil, das letztes Jahr schon kooperatives Spiel gewonnen hat. Beim Kennerspiel gibt's ja drei gute Kandidaten für die Nominierung, wie ich finde. SETI von Czech Games, Galileo Galilei und Endeavor Tiefsee, beides von Frosted Games. Da ist SETI mein klarer Favorit, wobei es eine Wildcard gibt's beim Kennerspiel noch, und es ist einfach Life of Amazonia von Strohmann. Das ist jetzt aber so knapp rausgekommen, wo ich echt, ja, keine Ahnung habe, ob das die Jury noch in diesem Jahrgang mit aufnimmt. Wenn ja, dann wäre das mein Favorit tatsächlich. Life of Amazonia ist so ein perfektes Backbuilding- und Puzzlespiel, tolles Thema, grandioses Material, dass ich sagen würde, das wäre eigentlich ein wirklicher Favorit. Vielleicht dann erst nächstes Jahr, sonst wird's wahrscheinlich SETI. Ja, oder Endeavor Tiefsee könnte ich mir auch gut vorstellen. Galileo Galilei vielleicht für mich eher so weiter hinten. Aber ja, es kann natürlich auch noch was komplett anderes nominiert werden. Gerade bei den Nominierungen, finde ich, ist die Jury auch immer für eine Überraschung gut. Also bei beiden, das sind meine Tipps, aber könnte auch gut sein, dass ich doch da wieder ganz daneben liege. Das wäre nicht das erste Mal. In diesem Sinne, ja, sind wir mal gespannt, wie die Jury entscheiden wird.
Und wie wir das sind. Vielen Dank, Johannes, schön, dass du teilgenommen hast, damit du auch ein bisschen bekannter noch wirst. Ja, wie ist das denn? Galileo Galilei, hat das einer von euch gespielt? Ich habe es nämlich nicht gespielt, ich kann da gar nichts zu sagen. Ich habe gehört, von der Komplexität her wird es gut ins Kennerspiel passen. Ich weiß aber nicht, ob es gut genug ist. Kann da vielleicht der Chris was zu sagen?
Also ich finde es sehr, sehr gut. Ich habe es gespielt. Ich hatte es aber nicht auf dem Schirm als Kennerspiel. Ich weiß aber auch gerade gar nicht, warum. Also es gibt halt so viele Spiele, die man irgendwie mal sieht oder mal gespielt hat. Und bei der Kategorisierung tun wir uns ja die ganze Zeit schon eher schwer. Deswegen hatte ich es, glaube ich, nicht auf dem Schirm. Ich find's vor allem thematisch sehr spannend, weil Galileo natürlich, also die Geschichte der galileistischen Wissenschaft, also das Verständnis von unserer Welt im Vergleich zum Sonnensystem, noch nicht so doll angefasst worden ist, zumindest nicht in so einem zugänglichen Bereich der Brettspielbranche. Ich find's mechanisch ziemlich cool, weil man halt immer sein Teleskop quasi ausrichtet und dann Aktionen machen darf und das Teleskop halt immer nur bis zu einem gewissen Punkt und dann musst du es halt wieder runterschieben. Ja, ich weiß nicht, ob es besonders genug ist. Also innovativ würde ich es jetzt nicht nennen, ehrlich gesagt, aber ich hatte es auch nicht auf dem Schirm. Aber ich find's toll. Also sollte sich jeder angucken. Und was der große Vorteil meiner Meinung nach ist, es ist sehr fluffig zu spielen. Und deswegen dauert eine 4-Personen-Partie jetzt auch nicht 3 Stunden oder 4 Stunden, sondern das kannst du schon mit den richtigen Leuten in unter 2 Stunden runterrocken. Was ich immer sehr angenehm finde.
Wobei ich sagen muss, man kann sehr viele Spiele mit den richtigen Leuten natürlich super schnell spielen. Es gibt dann auch Leute, die sagen, sie haben Arenova in einer Stunde gespielt. Aber wenn ich mit meiner Freundin Arenova spiele, dann ja, sind es eher 4. Point of View hat mir persönlich auch sehr gut gefallen. Ich finde es eine schöne Nennung für das Spiel des Jahres. Ich finde auch, dass es von der Komplexität her gut reinpasst. Ein Spiel, das man idealerweise zu viert spielt. Jeder kriegt einen Sichtschirm und sieht den gleichen Ort aus einer anderen Perspektive. Und dann gibt es halt so Aufgaben. Manche sind sehr basic, zählt alle Häuser. Und dann muss man sich halt unterhalten darüber, was man sieht, aus der eigenen Perspektive. Hat das denn jemand außer mir gespielt? Sascha, ist das für dich zum Beispiel ein geeigneter Kandidat? Ich finde schon.
Ja, ich habe Point of View auch schon gespielt. Muss auch sagen, ich finde es einen guten Titel und mir hat es auch Spaß gemacht, halt auch so, wie du sagst, kooperativ mit einfach sehr viel erzählen, also sehr, sehr viel sich unterhalten, also um einfach zu schauen, dass man nicht irgendwelche Sachen doppelt womöglich zählt, weil es halt aus einer Perspektive doch wieder anders aussieht. So. Und das ist, glaube ich, so diese Essenz, dass man wirklich sehr genau und präzise beschreibt, was man sieht und wo man es sieht, dass man eben daraus Rückschlüsse zieht, okay, das ist jetzt die gleiche Figur oder der gleiche Gegenstand oder ist ein anderer. Ich habe es noch nicht sehr weit gespielt, sage ich mal. Ich habe gehört, es geht nachher auch schon ein bisschen in diese Krimi-Geschichte. Deswegen vielleicht thematisch eher so ein, vielleicht noch ein Problem, aber weiß ich nicht. Also ich habe das ist nur, was ich gehört habe. Ich weiß nicht, die erste Mission gar nicht in die Richtung geht.
Also ich glaube, was Point of View hat, was die anderen Kandidaten, auch wenn es kooperativ ist, nicht haben, ist dieser Kommunikationsaspekt. Sowohl bei The Gang darf man irgendwie nicht miteinander kommunizieren, bei Bombusters ist es auch sehr eingeschränkt, weil du ja eigentlich nur deinen Tipp abgibst, welches Kabel du jetzt durchschneiden willst. Und das ist halt auch so das, was ich die letzten Jahre gemerkt habe. So Sky Team ist ja genau das Gleiche. Du darfst halt vor der Runde und nach der Runde kurz quatschen, aber während des Würfeleinsetzens kommunizierst du halt nicht. Oder kommunizierst du halt nonverbal. Und letztes Jahr hat Emission gewonnen, was ja wirklich ein kommunikatives, offenes, kooperatives Spiel ist, wo jeder die gleichen Informationen hat. Und man sich halt wirklich absprechen muss. Man könnte daraus natürlich jetzt herleiten, dass eventuell die Jury einfach von sich aus solche Spiele auch ziemlich gut findet. Ich hatte Point of View nicht auf dem Schirm, aber ja, bringt dem kooperativen Spielen, was natürlich jetzt auch sehr beliebt ist aktuell, nochmal eine andere Facette mit rein.
Finde ich gut. Der kommunikative Aspekt ist ein guter Punkt. Und ich finde immer, es gibt halt auch nicht die Jury, ne? Das sind am Ende alles einzelne Personen. Und ich glaube, das ist genau der Grund, warum das teilweise dann vielleicht manchmal schwer nachzuvollziehen ist, wenn dieses Jahr ein Spiel gewonnen hat oder nominiert wurde. Und letztes Jahr dachtest du dir so, hä, die waren alle viel einfacher oder schwieriger. Es sind halt alles Individuen und eben keine, ja, feste Gruppe, die gemeinsam, also natürlich entscheiden sie gemeinsam, aber jeder hat eine eigene Meinung. Und ich glaube, gerade wenn Entscheidungen knapp sind, kann manchmal eine Überraschung dabei sein. So, dann machen wir mal weiter mit dem dritten Titel fürs Kennerspiel des Jahres. Und ich weiß nicht, eigentlich war es so vorgesehen, dass der dritte Titel jetzt auch euer Gewinner ist. Aber ihr könnt gerne sagen, wenn das jetzt ein anderer Titel war. Sascha, was ist denn dein dritter Titel zum Kennerspiel des Jahres? Welcher Ladenhüter ist es diesmal?
Kein Ladenhüter, aber ich wollte einfach noch ein drittes nennen. Also für mich gibt es auch einen anderen Gewinner. Ich kann Ihnen auch gerne jetzt schon sagen, wer für mich Gewinner ist. Ich weiß nicht.
Ja?
Also, ich würde für mich hoffen, dass tatsächlich Endeavor das Rennen macht, weil es einfach von der Komplexität nicht so weit drüber ist, trotzdem gut komplexer Titel ist und sehr abwechslungsreich ist und gut zu spielen ist. Deswegen wäre das mein Titel. Nennen wollen würde ich jetzt aber noch, weil es auch noch gar nicht genannt wurde, Zenith. Ist ein 2- oder 4-Spieler-Titel. Auch da ist es eigentlich sehr, also wirklich ein Duellspiel, wo man halt versucht, Einfluss auf 5 verschiedene Planeten zu gewinnen, wo man eben auch mit entsprechender Ausspielung von Karten, die halt auch Kosten wiederum haben, an den Planeten eben Einfluss gewinnt und seine Leiste quasi oder den Planet immer weiter zu sich rüberschiebt. Wenn man es schafft, ihn in seinen Bereich zu ziehen, dann nimmt man den raus und legt ihn an so einen Tableau an. Ziel ist es entweder mindestens 3-mal einen Planeten zu gewinnen, auf 5 verschiedene, und dann gab es noch eine dazwischen, wo man eben auch entsprechend gewinnt. Da stehe ich gerade auf dem Schlauch, welches es war. Das Interessante ist aber auch, du spielst quasi immer, also Karten von einer Farbe eben an den bestimmten Planeten ran. Und je mehr Karten bei dir dort ausliegen bei diesem Planeten, umso günstiger werden weitere Karten zu spielen. Das heißt, für jede Karte, die da schon liegt, ziehst du 1 von den Kosten auch ab. Und dann gibt's noch so Entwicklungen, die man eben auch bauen kann, um damit nachher auch wieder Geld zu bekommen und so weiter. Also hat schon eine gewisse innovative Komponente drin bei diesem Duellspiel. Das Thema, dass man es auch zu 4 spielen kann, wo man 2 gegen 2 spielt, finde ich auch gut. Das heißt, man spielt nur auf 3 Planeten nachher seine Karten aus und der andere darf auch auf andere drei Planeten, beziehungsweise einer überschneidet sich dadurch, spielt darüber seine Karten aus. Interessant, hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und wie gesagt, weil es noch nicht genannt wurde, wollte ich es nicht unerwähnt lassen.
Ja, ein Spiel, zu dem ich gar nichts sagen kann, ist auf Deutsch im Vertrieb bei Asmodee. Aber da ich nichts sagen kann, werde ich auch nichts sagen. Chris, du kannst gerne noch kurz sagen, ob du es gespielt hast, ob du irgendwas davon weißt, in aller Kürze, und dann gerne deinen nächsten Titel nennen. Letzten Titel.
Ich habe davon noch nie gehört. Ich habe es mir gerade bei BGG angeguckt. Nee, da kann ich auch wirklich gar kein Wort zu verlieren. Ja, und ich habe mich an die Regel gehalten, Christian, also du darfst stolz auf mich sein, denn mein dritter Titel ist auch mein Gewinner im Kennerspielbereich, und da kommt jetzt die Kontroverse, ist es ein Kennerspiel oder nicht? Es ist für mich Bombusters. Und ich bin froh, dass es hier schon Stimmen unserer Beitragenden gab, die gesagt haben, dass es von der Komplexität doch eher ein Kennerspiel ist. Ich sehe es genauso, denn durch diese Missionsmechanik wird es halt immer komplexer oder komplizierter, es zu spielen. Ich find's, es kommt super an. Ich find's ziemlich cool. Ich möchte da jetzt auch gar nicht weiter viel zu sagen. Ich glaube, wir sind uns einig, dass es irgendwo auftauchen wird und auch noch mehrfach hier auftauchen wird und aufgetaucht ist. Für mich das Kennerspiel des Jahres 2025.
Ich mach's kurz. Auch für mich ist das so. Für mich ist Bombusters, nachdem ich es jetzt auch mehrfach gespielt habe und jetzt auch mit neuen Leuten und auch gestern erst wieder mit jemand Neuem, der eigentlich öfter mal spielt, eindeutig ein Kennerspiel, persönlich. Die Jury mag das, also da es mögen manche davon anders sehen und es dann vielleicht doch zum Spiel des Jahres nominieren, das kann sein. Aber ich finde auch, dass schon die frühen Missionen so, so schwer sind. Und natürlich kommt das auch ein bisschen auf die Spielerzahlen der jeweiligen Mission an. Aber die können schon so, so schwer sein, dass ich glaube, dass das für mega viel Frust sorgen würde, wenn das jetzt ein Spiel des Jahres wird. Für mich ist es im Schwierigkeitsgrad irgendwo wie Andor. Andor ist ja auch Kennerspiel geworden. Und deswegen ist für mich Bombusters ganz klar ein Kennerspiel persönlich. Und für mich ist es auf jeden Fall der Elefant im Raum. Also ich glaube auch, dass die Leute aus der Jury Probleme haben werden, das einzusortieren, denke ich mir zumindest. Aber ich glaube, dass die meisten es wirklich sehr, sehr gut finden. Und es würde mich überraschen, wenn es nicht in einer Kategorie nominiert wird. Und mein Tipp wäre halt Kennerspiel und Gewinner. So, dann sind wir mit unseren Tipps auch durch. Und zwar den zum Kennerspiel. Und wir haben uns das jetzt mitten in der Folge so überlegt. Wir werden aus dieser Folge einen Zweiteiler machen. Das heißt, Sascha, du darfst sitzen bleiben. Wir machen mit dem zweiten Teil noch eben weiter. Ich werde trotzdem jetzt eben abmoderieren. Es ist so eine Stay-Tuned-Geschichte. Es ist ein Cliffhanger. So, Leute, schön, dass ihr zugehört habt hier in dieser ersten Folge, überraschenderweise ersten Folge, zu unserem Spiel des Jahres Orakel. Ihr könnt uns gerne bewerten auf sämtlichen Podcast-Portalen. Das würde uns sehr helfen. Klick Like und Subscribe, sagt man auch gerne. Und bleibt uns gewogen. Und bis zur nächsten Folge. Nächstes Mal geht's ums Spiel des Jahres. Ihr dürft beide auch noch Ciao sagen.
Tschüss.